Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Endlich, endlich, endlich macht das Kino auch mal einen Sinn hier in der Intro. Lange hat's gedauert.
Die Bewegtbildbanausen, sage ich trotzdem noch.
Die Bewegtbildbanausen.
Ja, es kommt, es wird, Guess, es wird.
Ich wollte dir gerade.
Aber du hast recht, Alter, Kino.
Ich wollte gerade eine Liebeserklärung ans Kino machen und du kommst wieder mit deiner Floskel, die sowieso jede Woche 10-mal hören.
10-mal, weil ich das ja die ganze Zeit währenddessen auch nochmal sag.
Ja. Mhm. Möchtest du bitte bestreiten, dass du Bewegtbildbanausen mehr als einmal gesagt hast während einer Episode?
Jedes Mal, Alter?
Nicht jedes Mal.
Du hast gerade von 10-mal und andauernd gesprochen, aber jetzt wird schon wieder exzessiv bei dir.
Wer sind wir?
Du bist ein Fuchs.
War zu billig?
Ja. Nein, ich wollte deine Liebeserklärung auch überhaupt nicht unterbrechen. Aber du sagst, ich meine, wir haben es andauernd davon. Wir erwähnen quasi nie, wer hier sitzt. Und heute werden wir es auf jeden Fall erwähnen, weil...
Wir haben eine Expertise hier, ein Expertenteam zusammengestellt.
Eben.
Der Erich und der Classic Daniel sind am Start.
Die bräuchten eigentlich noch so ein paar fancy Zunamen, wenn die schon als Experten angepriesen werden, oder?
Na, was hast du dir denn ausgedacht? Was klingt denn?
Nee, ich habe mir noch nichts ausgedacht.
Ich dachte, du hast jetzt irgendeine Idee, dass es schon spezialistenmäßig klingt, wenn man die so ankündigt.
Ja, wäre natürlich schön, wenn die irgend sowas Reich-Ranitzky-mäßiges auf der Vita
hätten. Ich hätte schon gleich einen Vorschlag für Erik.
Mach mal.
Da er ja eigentlich uns zum Fantasy-Filmfest gebracht hat, wäre es Fantasy-Erik oder so.
Okay.
Fantasy-Erik.
Fantasy-Erik.
Fantasy-Erik, ja, Mann.
Ladies and Gentlemen, okay, Fantasy-Erik.
Das klingt wie so ein Wrestlername oder so. Ja.
Die Statue hat er auf jeden Fall dafür.
Oh, Alter, aussehen, Alter.
Okay. In a world.
From Köpenick.
Where man.
From
genau. Schön, jetzt suchen sie alle in Köpenick nach einem fetten Typen. Stimmt. Danke.
Köpenick ist so klein, da finden dich alle sofort.
Wie stellst du dir den Köpenick vor? Das klingt so, als wenn er wie Godzilla so durch die Vorgärten so tritt.
Durch die Schrebergärten in den Köpenick.
Genau, schön zertritt da alles, was sich da bewegt. Nein, Ladies and Gentlemen, also Erik ist größer als ich, aber der ist jetzt keine 500 Meter groß.
Nein, aber er ist natürlich, hat eine stattliche Statur, das darf man natürlich erwähnen.
Eine stattliche Statur hat er, ja.
Und mit seinen Tattoos eine Präsenz ohnegleichen.
Das ist aber nur Show, weil der Rest ist nackig so.
Ja, schon klar.
Nach außen sind.
Harte Schale, weicher Kern. Da habe ich dich auch kennengelernt.
Haben wir jetzt neben Fantasy-Erik auch noch einen Namen für Classic Dave? Irgendwie einen speziellen Namen fürs Fantasy-Filmfest?
Nee, der ist ja schon der Classic Dave.
Ja, aber
soll man das erweitern? Ja? Ja,
das ist wie bei den Simpsons. Man muss ja bei den Halloween-Folgen haben sie ja den Namen verändert. Deswegen muss man jetzt muss einen speziellen Namen kriegen.
Okay.
Dave-Hula. Davenstein.
David Stan ist gut.
Passend zu seiner Frisur und seinem Film ist es dann ja wohl Bad Hair, oder?
Ja, stimmt.
No Hair wäre passend.
No Hair Dave.
Ja. No Hair ist natürlich auch sehr Bad Hair.
No Hair Dave.
Bald Head Dave.
Gott. Okay, du sagst es ja selbst.
Ja.
Ja, wir sind auf jeden Fall froh, euch hier zu haben, weil wir, wie du schon gesagt hast, Dave, Erik hat uns übers Fantasy-Filmfest geschleppt, mal wieder. Fantasy-Filmfest, Alter. Was ein Wort. Das ist fast eine Sprachübung.
FFF.
Oder so.
Genau.
Ja, wie schon letztes Jahr. Für die, die uns schon länger hören. Deswegen ist es uns echt ein Fest, dass wir das jetzt hier zu viert machen.
Ja, Mann. Voll geil.
Letztes Jahr war es ja noch eine Support-Episode. Da war der Erik schon mit bei.
Genau.
Diesmal haben wir gesagt, dürfen uns alle hören, was wir so beim Fantasy-Filmfest gelunzt haben, zu viert. Wir waren jetzt nicht alle bei allen Filmen dabei, aber... trotzdem genug, um da eine schöne Schnittmenge zu haben an Filmen, über die wir berichten.
Ja, eine ganze Menge.
Und so viel kann ich verraten. 239 Tage ohne Kino war es bei mir und bei Lee waren es 240 Tage.
Boah,
Greenland,
viel zu lange.
Greenland am 28.10. letzten Jahres war der letzte Film, den wir im Kino
gesehen haben. Ah, da war ich ja auch mit dabei. Ja,
stimmt, da war Dave auch mit. Und das krass. Ist echt die längste Durststrecke kinomäßig, die ich jemals hatte, also seit ich denken kann.
Dann waren es bei mir auch 239 Tage, shit.
Okay, krass.
Ja, stimmt, klar.
Schön, dass ihr mich darauf vorbereitet habt, weil ich habe nicht nacherzählt.
Erik, du bist doch unser Statistiker.
Nee, das ist doch Dave, Alter.
Ne, Erik ist doch derjenige, der sofort irgendwie rauszaubert.
Ja, stimmt. Sagen,
so, was haben wir denn in Episode 17 an Stelle 15 Minute gesagt?
Das hat jetzt einmal funktioniert und das zweite Mal dann schon nicht mehr, als ich mich dann ausgerufen habe, wo ihr dann wieder irgendwas wissen wolltet.
Ja, du bist da jetzt, du hast die Messlatte echt hochgesetzt, was das angeht. Aber in deinem eigenen Leben vernachlässigst du das offenbar dann. Also du, oder weißt du zumindest noch, was der letzte Film ist, den du im Kino gesehen hast, jetzt vorm FFF?
Ja, tatsächlich, das letzte Mal Kino war tatsächlich dann auch letztes Jahr das Fantasy Filmfest.
Ah, wow.
Da warst du das letzte Mal. Echt? Okay.
Ja, mit kleinem Kind zu Hause. Schwierig, denn das war wirklich tatsächlich das letzte Mal Kino, wo ich mich jetzt bewusst dran erinnern könnte, dass es das war.
Okay, krass.
Ja, aber es ist cool. Also Erik, ich bin ja einfach total dankbar, dass du so für mich oder vielleicht auch für uns alle hier das Fantasy Filmfest an den Start gebracht hast.
Ja, das klingt ja so, als hätte er es
erfunden. Genau. vielleicht hat das auch. Weiß man nicht.
Ich bin ja auch selber erst seit 2013 oder 2014 auf dem Fantasy-Filmfest. Ja,
immerhin, deutlich länger als ich, weil für mich war das Fantasy-Filmfest, war natürlich immer ein Begriff, aber für mich war das eher so Festival, schwierig an Karten zu kommen, lässt es mal gleich bleiben.
Ja, genau.
Ich weiß noch, 1998 war bei mir Berlinale Prinzessin Mononoke angekündigt, und den willst du unbedingt im Kino gesehen. Mit 18 Jahren wollte ich den im Kino sehen, bin zur Kasse gelaufen. Ey, die Frau an der Kasse ist gar nicht mal aus dem Lachen rausgekommen, als ich gefragt habe, ob ich eine Karte für Prinzessin Mononoke kaufen kann. Das war halt so der Prime-Movie damals für die Berlinale und war natürlich sofort ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob die Karten an den Pöbel verkauft haben.
Also die schön dekadent erstmal ausgelacht.
Ja, absolut.
Sie so hier.
Classic Dave!
Der will auch eine Karte. Classic Dave.
Und ich war dann zwar mal ein paar Mal auf der Berlinale, aber sonst irgendwelche Filmfestivals nie irgendwie anderweitig Erfahrungen gemacht. Von daher, danke an Erik.
Bitte, bitte.
Und ich habe dich auch, glaube ich, bisher nur 4-mal in meinem Leben gesehen.
Jetzt geht das schon wieder los.
immer wenn David.
Pass auf, gleich kommt eine Letterboxd-Anfrage. Könntest du mein vierter Freund sein?
Ach, die habe ich schon, glaube ich. Ja, sonst, glaube ich, schon
stimmt,
connected.
Wir sind connected, auf jeden. Ja.
Bei Facebook
bist du jetzt bei 4 oder was?
Alter.
Dave rüstet auf, was ist da los?
Ich hole euch bald ein, wenn es so weitergeht.
Euch vor allem.
Ja, müssen wir mal einen Aufruf starten hier. Wirklich. David Seitz, alle Freundesanfrage schicken bei Letterboxd. David Seitz.
Zugeballert.
Der braucht Friends, Freunde. Also.
Ja.
Unser DVD.
Kontakt. Genau, ich habe sonst keine Freunde. Ich brauche bitte weiter auf Letterboxd irgendwie ein paar soziale Kontakte.
Gerne. Vielleicht kannst du da unter den Kommentaren auch ein Fahrrad verkaufen oder so. Es geht auch.
Ey, das ist lustig. Ich habe die Kommentarfunktion noch nie benutzt. Ich habe mich schon gedacht, okay, eigentlich voll das gute Social-Media-Portal für mich, weil ich es hasse, irgendwie zu chatten und so.
Ja, stimmt.
Aber stimmt, über die Kommentarfunktion geht das ja dann irgendwie einigermaßen.
Ja, aber du musst ja nicht darauf antworten. Also da kann man jedenfalls keine Nachrichten schicken und so. Ist manchmal auf jeden Fall ganz gut.
Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz die Brücke schlagen zu dem, was ich angerissen habe. Mhm. Also ich habe Erik letztes Jahr das erste Mal kennengelernt auf dem Fantasy-Filmfest bei einem Film. Dieses Jahr bei ein paar weiteren Filmen an zwei weiteren Tagen. Und heute sehen wir uns das vierte Mal im Leben.
Das stimmt. Aber ist immer wieder ein Vergnügen.
Ja, auf jeden Fall.
Noch.
Noch.
Okay. Nur wie das Raten nachher läuft.
Ja, eben. Aber um mal für den Rest der Hörer, die gerade zuhören, sich fragen, ist das der Erik? Ist das der berühmte Erik? Ja, Freunde, es ist der Erik. Es ist der Erik, der also mehr Befehlsmacht über die Bewegbeinhausen, was Filmrezension angeht, geht schon kaum noch. Wir haben in der letzten Episode 3 Filme aus dem Lostopf gezogen, wo Erik drauf stand. Er ist gerade dabei, also es ist noch nicht ganz durch. Eine Raterunde ist noch offen. Er ist dabei, das Punkteraten gerade zu gewinnen. Der ist auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Da könnt ihr nochmal theoretisch 3 Filme rezensieren. Dann hat er sowieso noch einen Befehlsfilm als Supporter der ersten Stunde. Also das wären dann 7 Filme, die Erik uns in einem Monat irgendwie
wird mein Monat, würde
auftragen
ich sagen.
Können. Also mehr geht wirklich nicht. Das,
ja, Mann.
Das ist auf jeden Fall ein Hammer, Alter.
Und das dann kommt ja noch das Poster dazu.
Und dann das Poster, ja. Das klingt so, als würden wir hier, als wären wir bei dir gesponsert. Von dir. Ja, schon krass. Und dieser Erik ist jetzt bei uns vor Mike.
Hallo.
Müssen wir uns persönlich verbeugen vor dir, vor so viel.
Naja, du hast hier schon einen großen Impact.
Ja.
Das stimmt.
Aber jetzt Next Level. Jetzt haben wir gesagt, okay, dieses Pipi-Punkte-Raten von letzter Saison hast du gemeistert. Jetzt machen wir eine Episode, wo wir 17 Mal raten alle.
Und das war kein Witz.
Das ist kein Witz. Das ist Next Level Shit. Wir haben hier gerade irgendwie eine Stunde gebraucht, um das auseinander zu formeln, dass wir hier even sind. Hammerhart.
Mal gucken, ob es klappt.
Ja, also alle, die hier minus 0,5 getippt haben, ihr könnt euch mal ganz schnell verfatzen. Das wird nichts. Ja. Da wird keiner von uns landen.
Und alle, die sich jetzt schon ärgern, dass ich wieder fürs Punkte mitzählen zuständig bin, wir machen das zum Glück zu zweit diesmal. Also es könnte schneller gehen.
Wir machen das zu zweit, aber ich hoffe, es wird nicht chaotisch. Also wir gucken mal. Ja. Aber wir sind in Saison 3 mittlerweile. Insofern weiter geht das lustige Punkteraten. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir mal hier an Medias Res gehen oder wollt ihr noch was loswerden?
Nö, wir können anfangen.
Fangen wir an.
Wir fangen an mit Flashback.
Flashback. Da waren nur David und ich im Kino.
Mhm. Gestern Nachmittag bei bestem Wetter. Haben wir uns wieder aufgeopfert gestern.
Und das Spektakulärste, was zu erzählen wäre, ich habe den Sitzkissenrekord im Kino gebrochen.
Ja, stimmt.
Ich habe 6 Sitzkissen unter mir gehabt. Das ist, so viel hatte ich noch nie unter dem Arsch. Und das ist auch noch so ein, da sind auch noch die Stühle im Astor, wo du, wenn du dich so ein bisschen zurückbeugst,
ja,
dann geht ja das Fußteil so ein bisschen nach oben. Also es war gefährlich. Es war kurz vorm Absturz.
Die hat nur dein Zepter noch in der Hand gefehlt.
Ja. Es war sehr majestätisch. Ging aber auch nur, weil ich in der letzten Reihe saß. Ansonsten wäre es ein bisschen, gäbe es wahrscheinlich Proteste von hinten.
Und Jetzt hast du endlich mal die Leinwand komplett gesehen, juhu.
Endlich. Endlich konnte ich mal über die Köpfe drüber gucken.
Kannst du dich noch erinnern, zu welcher Minute im Film das ungefähr war mit den Sitzkissen?
Das weiß ich nicht mehr.
Aber es war schon fortgeschritten, ne?
Das war schon fortgeschritten.
Ach so, das habt ihr während des Films gemacht.
Ja, und ich glaube, hier wird schon ein bisschen was über die Qualität von dem Film.
Das spricht echt nicht für den Film.
Oh, feier. Ich hätte ihn bis dahin verstehen können. Ich habe ihn danach auch nicht mehr verstanden. Also deswegen.
Ah, okay, du hattest so ein Flashback wie bei Inland Empire, den wir auch zusammen damals im Kino gesehen haben.
Das geht in die gleiche Richtung. Also ich habe selten Filme,
stimmt,
wo es mir so schwer fällt, die zu bewerten. Aber hier habe ich einfach mal... Ich habe nichts verstanden. Ich bin ehrlich. Ich habe wirklich nichts verstanden.
Und das war ja einer, den ich gerne mitgucken wollte ursprünglich.
Mhm.
Ich habe mir dann Sonntag eine Auszeit genommen, was das anging. Ich bin sehr gespannt.
Also erst
klingt ja nicht besonders vielversprechend jetzt, wenn du schon sagst, du hast nichts verstanden.
Ja, das ist schwierig mit dem vielversprechend, weil ich weiß halt nicht, ob der gut ist.
Ach so. Das Punkteraten wird ein Spaß.
Also ich will mal damit einsteigen zu sagen, dass dieser Film auch international vermarktet wird unter dem Namen The Education of Frederick Fitzel.
Da möchte ich dir widersprechen. Das ist der Originaltitel. Und international vermarktet wird er unter Flashback. Das ist der deutsche und der US-Titel.
Moment mal, aber Originaltitel von wo denn?
Ist eine kanadische Produktion.
Mensch, guess.
Also nur in Kanada heißt der so?
Und in ein paar anderen Ländern auch. Aber der Vermarktungstitel, wie du ja eigentlich korrekt gesagt hast, ist Flashback.
Aber in Amerika heißt der Flashback?
Ja.
Okay. Regie und Buch Christopher McBride.
Nimm mal das Grinsen aus deinem Gesicht, Alter. Das ist vollkommen legitim, was er gesagt hat.
Nee, ey. Mein Grinsen ist, kann sein.
So, geglaubt ist es noch lange nicht, nur weil du es gesagt hast. Nee.
Weißt du, warum das Grinsen war? Das Grinsen war, weil ich dachte, okay, das Einzige, was ich jetzt richtig mache bei dem Film, bei der Rezension...
Geil, Alter,
hat er gerade als...
Ach so,
hat
er nein.
Scheiße.
Insofern
ist mein ein Funfact jetzt auf Null gesunken.
Shit. Sehr vielversprechend.
Nee, ich kann tatsächlich über die junge Schauspielgarde was sagen, weil da sind Leute, bei die ich mag. Also Dylan O'Brien spielt die Hauptrolle. Den hast du, Lee, zum Beispiel auch bei Love and Monsters gesehen.
Ach, der ist das.
Der da die Hauptrolle spielt. Der spielt hier auch die Hauptrolle. Ansonsten haben wir wieder Micah Monroe und Keith Gilchrist.
Die darf auch auf keinem Fantasy-Filmfest fehlen.
Ja, nee, die darf nicht fehlen. Und die haben ja beide mit Keir Gilchrist und Michael Monroe haben wir beide bei It Follows mitgespielt.
Mhm.
Emery Cohen mag ich ja sehr. Das ist der Typ aus
Brooklyn.
Genau, aus Brooklyn, den Film.
The Lake, Beyond the Pines, The Gambler. Und wo ich ihn echt cool fand, war Lords of Chaos.
Den habe ich nicht gesehen, aber bei House of Cards hat er auch eine Rolle. Den mag ich sehr gerne, also den gucke ich gerne.
Ja, und da haben wir auch wieder eine Querverbindung. Er hat auch bei Hot Summer Nights mitgespielt, den ich ja auch mal vorgestellt hatte.
Stimmt.
Und Micah Monroe eben auch.
Ach krass, ja, da haben wir schon zusammen mitgespielt. Mhm. Und Amanda Bruegel sei noch erwähnt. Das ist die Dame, die du bestimmt aus Handmaid's Tale kennst.
Rita Blue.
Rita, genau. Also die...
Ach so.
Die eigentlich auch bei allen Staffeln mitspielt.
Mhm. Ja.
Die spielt ja auch eine große Rolle.
Okay.
Ja, das war's von mir.
Ja.
Story macht Dave.
Beziehungsweise, ich will nochmal ganz kurz zurückkommen zum Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, dieser Christopher McBride.
Mhm.
Kanntest du den vorher irgendwie?
Nein.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe abgecheckt, der hat kaum Credits, also eher noch ein unbeschriebenes Blatt. Jo, ich fand noch im Cast ganz
der
interessant.
Der heißt McBride wie Danny McBride oder?
M.A.C. Bride.
Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie es bei Danny McBride
ist.
Nee, es hätte ja nur sein können, dass der in irgendeiner Form verwandt ist oder vielleicht ist das auch einfach wie Müller.
Ist denn Danny, genau. Danny McBride ein Kanadier?
Keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht. Okay, nee, dann da bin auch ich überfragt. Keine Ahnung. Ja. Hast du wieder die Büchse der Pandora der Fragen geöffnet?
Ja, ja. Geil. Eine Frage, vier Nachfragen, keine beantwortet, läuft.
Dabei gäbe es bei diesem Film noch mehr Fragen, die man stellen könnte.
Ja, das stimmt.
Wie passend.
Aber eine würde ich im Vorfeld schon gleich vorweg beantworten wollen. Eine Person gab es auch noch, die ich halbwegs interessant fand. Die Freundin von ihm, Karen, gespielt von Hannah Gross. Mhm. Die hatte zum Beispiel in Joker die junge Penny Fleck, also die Mutter von, ne, von ihmchen, gespielt.
Ja, niemals erkannt, okay.
Ja. Jo.
Well recherchiert. Classic Day.
Thanks. Das war's dann aber auch schon für heute mit well recherchierten Fakten.
Ach so?
Vielleicht.
Mal jetzt gucken. Aber die Inhaltsangabe. Ich bin
die Inhaltsangabe. Ich probier's mal zu Flashbacken reflektieren. Also der Film beginnt im Krankenhaus, glaube ich, ne? Die Mutter von Dylan O'Brien, also der im Film Fred heißt, liegt im Sterben. Harte Diagnose für ihn, wird von seiner Freundin begleitet.
No shit.
Danke für die Zusatzinfo.
Also wie überbrücke
ich verkürze genau meine Gedankengänge. Wie kann ich was sagen, während ich noch nachdenke und den nächsten Satz formuliere?
Ja, war eine harte Diagnose
für ihn. Ihr habt mich sowas von durchschaut, Alter.
Es war nicht leicht.
Ja. Fun Fact, harte Diagnose.
Gut. Und dann geht's schon los mit den Flashbacks, ne? Also er fängt dann an, viel so seine Jugendzeit, vor allem Highschool-Zeit, wo schon schnell rauskommt. Er war ein Außenseiter, hatte auch immer wieder ein komisch festes Verhältnis mit seiner Mutter. Und in der Schule geht's dann gleich los.
Was heißt komisch?
Ich glaube, die ist alleinerziehend, kann das sein?
Guck mich nicht so Fragen an, da habe ich gerade mein drittes Sitzkissen auf den Stuhl gepackt. Oh,
du hast doch gesagt, das ist weiter fortgeschritten gewesen. Wie lange ist denn der Film? 10 Minuten, oder?
Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was am Anfang passiert ist und was später passiert ist. Du wirst halt ständig hin und her geworfen, so zwischen diesen, also du kommst ja sicher noch zur Droge.
Ja, natürlich.
Die,
ja
ist.
Die ist ja elementar. Und das habe ich auch im Film gecheckt mit den Drogen.
Das habe ich auch gecheckt.
Also der Film geht 97 Minuten, um Eriks Frage mal zu beantworten. Und schwieriges Verhältnis, das kommt gar nicht so krass raus. Man merkt halt nur, die haben so ein distanziertes Verhältnis, also eher auf jeden Fall.
Okay.
Und genau, in der Schule geht's halt mit den Rückblicken dann auch gleich weiter. Er stößt dann auf Sebastian, also eben Emery Cohen, der ihn so ein bisschen anpöbelt. Und ja, wie gesagt, es wird etabliert, dass er so diese Außenseiterrolle hat, dann auf Toilette ist und dann irgendwie checkt, dass an der Toilette irgendwelche Tage und Uhrzeiten aufgeschrieben sind und dann natürlich auf die Uhr guckt und genau die beschriebene Uhrzeit gerade am Start ist und der dann halt so einen halben Drogendeal mitbekommt. Und nächster Flashback ist dann auch, dass er wieder auf Toilette ist, das wieder beobachten will und ja, Sebastian, also Emery Cohen, wieder reinkommt. Und ihm dann aber schnell das ganze Dope in die Hand drückt, weil auf der Schule gibt es gerade eine Untersuchung und bevor er hops genommen wird, versucht er lieber diesem unscheinbaren Außenseiter die Drogen unterzujubeln, dass er die halt retten kann. Mhm. Und so freunden sie sich quasi an. Das ist dann die nächste Szene, in dem, ja.
Warum gibt es die Untersuchung?
Na, schieß mal los.
Weil ein Mädchen verschwunden ist von der Schule.
Richtig. Michael Monroe.
Richtig. Michael Monroe ist verschwunden und taucht praktisch so in Flashbacks in seinem Kopf auf.
Genau. Und weiterer Flashback ist...
Hey Leute, ganz kurz. Für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, es ist jetzt schon echt schwierig, euch zu folgen, weil ihr so oft mit dem Begriff Flashback hantiert, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ist denn mal der Ausgangspunkt der Handlung. Also
das war auch für uns, also zumindest für mich,
eine Herausforderung.
Auch dann echt schwierig.
Also sind das,
also im Prinzip
wie lange ist denn immer so ein Flashback und wodurch wird es gekennzeichnet?
Das kann man auch dann nicht so genau sagen. Man sieht halt, also die Rollen in dem im Highschool, in der Highschool-Zeit und dann eben im Erwachsenenalter machen die gleichen Schauspieler. Deswegen, manchmal blickt man das nicht so unbedingt. Aber im Prinzip gibt es halt diese zwei oder drei Handlungsstränge. Einmal die zur Highschool-Zeit und dann die im Erwachsenenalter.
Also was man definitiv sagen könnte, ist, dass die an einer Stelle in diesem Highschool-Alter diese Drogen nehmen.
Genau.
Wie heißt die Droge? Ich hab's vergessen.
Mercury.
Mercury, genau. Und als sie diese Drogen nehmen, passiert irgendwas mit denen.
Ja.
Und seit diesem Drogenflash springt dieser Film praktisch in die Zukunft und wieder in die Vergangenheit zwischen diesen jeweiligen Figuren.
Ja, aber vielleicht ist genau das die Wirkung der Droge.
Definitiv. Damit spielt der Film auch.
Ja.
Aber dir fehlt halt selber der Durchblick, weil der Film halt so in verschiedene Ebenen die ganze Zeit springt.
Okay, aber das heißt, es könnte auch einfach sein, dass wir hier parallel laufende Zeitebenen haben.
Genau.
Zwischen denen hin und her gesprungen wird.
Beziehungsweise nicht das heißt, nur Ebenen,
nicht
sondern
immer
auch,
nur eine Ebene, dann gibt es ein Flashback zurück,
genau.
Dann wird da kurz was erzählt und wir zurück in die Gegenwart, sondern das läuft parallel und es wird hin und her geschnitten.
Richtig erkannt.
Okay.
Und dann gibt es eben auch teilweise Figuren da, wo man nicht weiß, ob sie jetzt real sind oder ob das halt nur Drogengespinne ist, die da eventuell auch irgendwie mit dem Verschwinden von dieser Michael Monroe in Zusammenhang stehen. Ja, ist so ein bisschen verwirrend.
Das heißt, die Wirkung der Droge wird zu keinem Zeitpunkt mal etabliert, was genau passiert, wenn du diese Droge konsumierst.
Das hat irgendwas mit diesem Zeitgefüge zu tun, definitiv. Also dieses Drogending.
Aber die sprechen da auch nie drüber, weil das nimmt ja nicht nur einer alleine, oder?
Na, die stellen natürlich auch schon verschiedene Theorien auf, aber du weißt ja nicht, ob das gerade...
Die sind halt eher auf der Suche nach dem nächsten Kick mit dieser Droge. Und Sebastian hat halt nur eine gestreckte Version davon am Anfang und die wollen halt den puren Shit haben.
Natürlich.
Und landen dann letztendlich in so einem ziemlich schrägen Club, wo es dann auch echt rund geht.
Also das heißt, es ist schon auch mit einem Rauschzustand verbunden.
Absolut,
diese Droge, nicht nur mit diesen Zeitflashes. Ah,
okay. Aber du hast natürlich auch einen Zeitsprung 13 Jahre nach vorne, wo Dylan O'Brien mittlerweile in so einer Firma arbeitet.
Ja.
Und in der Chefetage da irgendwie zu tun hat und gar nicht mehr so einer...
Naja, nicht Chefetage, er ist da Information Analyst und man merkt halt, dass er da eben auch ein bisschen verpeilt agiert, so wie er zu Highschool-Zeiten war. Seine Chefin ihn auf dem Kieker hat und...
Genau, aber der hat schon gut bezahlten Job mittlerweile und hat Karriere gemacht.
Er hat schon einen guten Job, das stimmt. Ja.
Ja. Mhm.
Aber eben auch in einer Ausgangssituation steckt, wo man eben nicht weiß, ist er eigentlich, ne... Inwiefern ist er wieder verfügbar für irgendwelche Drogentrips, weil er sich dann eben auch dann...
Ja, was ich nicht verstanden habe, sind diese Momente jetzt vielleicht Teil seines Trips? Das ist ja das, was Lee meinte. Mhm. Oder ist das jetzt die Realität in 13 Jahren später?
Genau.
Das ist ja ein Ding, was dieser Film nicht so richtig auflöst. Und ich bin am Ende nicht schlauer geworden. Also ich habe den Film nicht verstanden.
Im Gegenteil. Mich hat es dann umso mehr verwirrt.
Ja, das ist super verwirrend. Mhm. Und das ist halt das Ding. Das ist wirklich schwer, diesen Film zu bewerten, weil du hast gute Schauspieler und die machen schon einen guten Job. Und wenn man hier die Story komplett schnallt, dann ist das vielleicht kein schlechter Film, weil er ist schon gut inszeniert. Aber ich habe das Gefühl, dass die Filmmacher selber nicht wussten, wo die hinwollen und selber nicht ganz den Film verstanden haben. So kam es mir vor. Also ich weiß nicht, wie man hier das Ganze zusammenfassen kann, dass hier eine schlüssige Handlung draus kommt. Also schwierig.
Hattet ihr das Genre genannt? Also was ist das? Was steht bei IMDb?
Drama-Thriller steht hier.
Genau.
Okay, aber von dem Thriller-Anteil habe ich jetzt bis auf das Verschwinden, was ja auch ein Krimi sein könnte, jetzt nicht so viel. Oder ist das Drogen neben der Thrill?
Anscheinend. Naja, also mehr Thriller würde mir da auch nicht einfallen.
Ja gut, ist halt die Suche nach dem verschwundenen Mädchen. Definitiv ist der Thriller Teil. Das ist so ein bisschen Butterfly-Effekt.
Mhm.
So in die Richtung geht das, aber der war schon wesentlich, der war schon wesentlich einfacher auf jeden Fall.
Ja.
Da konnte man nachvollziehen, wo was passiert. Hier nicht. Hier halt gar nicht.
Ja.
Hier wirst du halt voll gebombt mit irgendwelchen Bildern, wo du nicht weißt, okay, was soll das jetzt bedeuten? Ist das jetzt der Trip oder ist das nicht der Trip? Mhm. Oder plus die Zeitsprünge hin und her und so. Und das ist super verwirrend.
Und noch nicht mal so, dass du hinterher Bock hast, den nochmal zu sehen, weil du sagst, dann begreife ich vielleicht endlich, was da passiert ist, sondern es ist einfach Upturn.
Das gab einfach so Filme, wo ich die ganze Zeit so ein Fragezeichen auf dem Kopf hatte und wo ich gesagt habe, Alter, das ist mir zu hoch. Naked Lunch war so ein Ding früher.
Mhm.
Ich habe Naked Lunch im Kino gesehen, da war ich 16 oder so. Und ich saß da und beim Nachspann saß ich immer noch da. Und nachdem der Film schon 4 Stunden zu Ende war, saß ich immer noch da. Und ich habe nichts verstanden.
Ja.
Dann hat mich meine Mutter 2 Tage später aus dem Kino abgeholt und ich habe immer noch nichts verstanden. Also es gibt so Filme, da war noch nicht mal so, dass du gesagt hast, okay, die und die Stelle kannst du nicht ganz verstehen. Die muss ich mir nochmal angucken. Sondern es ist halt von vorne bis hinten verstanden.
Ja.
Ich verstehe jetzt so ein bisschen die Grundprämisse mit dem Mädchen und dass irgendwo in seinem Innern während dieses Drogentrips die Wahrheit sucht halt von diesem verschwundenen Mädchen. Das habe ich schon verstanden.
Mhm.
Aber mit diesem Hin und Her und den Zeitebenen, Alter, viel zu kompliziert.
Also ich beantworte Lies Frage auch mal ganz kurz und knapp. Also ich habe keinen Bock, mir den Film nochmal ein zweites Mal zu geben, um vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen.
Okay, krass.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich das Einspielergebnis anguckt weltweit mit $75.000.
Naja, das ist ja recht aktuell wahrscheinlich.
Ich glaube, da gab es nicht so viele, die sich den nochmal ein zweites oder drittes Mal im Kino angeguckt haben.
Da würde ich auch nicht so viel geben, weil das ist ja ein Also ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo gestreamt worden ist neben dem Fantasy-Filmfest.
Das ist halt so ein Ding. Bei Festivalfilmen sind ja auch oft kleinbudgetierte Filme. Klar.
Ja, die haben ja auch nicht so ein Right-Release.
Ja, kleiner Release kommt dazu.
Ja.
Das zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das
ich wollte nur nicht geschickt als wirklich mal, repräsentativ. Ich wollte nur geschicktes Einspielergebnis mit reinstreuen.
Ja. War nicht geschickt.
War nicht geschickt, sagt Guess. Nee, okay, aber Guess, du bist ja dann offenbar auch relativ früh ausgestiegen, wenn du schon irgendwie nach den ersten paar Minuten angefangen hast, Sitzkissen zu stapeln.
Nee, das mit den Sitzkissen war wirklich in den letzten 15 Minuten oder so. Das,
ja.
Also die letzte 5 Stunden habe ich mir von dieser hohen Position angeguckt. Und
wobei man schon sagen kann, wir sind auch zwischendurch immer schnell ausgestiegen. Aber es lag dann vielleicht manchmal weniger am Film als an dem
vor uns saß halt ein Typ, der hat anscheinend auch keinen Bock auf den Film gehabt. Der hat sein Telefon die ganze Zeit vor die Fresse gehalten.
Ey, ab der ersten Minute, Alter.
Aber nicht irgendwie so runtergehalten oder so, sondern richtig so in Sichthöhe, sodass ich sein Telefon sehen konnte, wenn ich so auf hinter ihm saß.
Wir konnten gucken, mit wem man auf Facebook befreundet ist und mit wem man auf Tinder befreundet sein möchte.
Genau, irgendwann fing an, bei IMDb halt nach 20 Minuten diesen Film zu googeln und hat sich da so die Rezension durchgelesen.
Ja, und das Schlimme ist, Alter, dabei hat er entweder an seinem Fuß rumgefummelt, weil der Barfuß da im Kinosessel saß oder an der Flasche rumgefummelt. Das hat mich ultra genervt.
Oder mit dem Fuß in der Flasche rumgefummelt.
Ja, genau.
Aber hätte nicht gestern einfach die Kissen werfen sollen?
Habe ich ihm auch schon vorgeschlagen. Aber gestern
also ihr habt euch geworden. Eine Menge Sachen angeguckt, aber ja, oftmals war es halt auch nicht der Film.
Der hat dann irgendwann angefangen zu tindern, ernsthaft.
Ja,
er hat dann sein Telefon so hochgehalten und hat dann getindert. Dann Alter, jetzt tindert der auch noch mit seinem Telefon.
Aber warum habt ihr nicht einfach mal was gesagt, Alter?
Es war halt unterhaltsamer als der Film.
Nee, ehrlich gesagt, ich wollte was sagen, aber ich habe riesen Krach gemacht mit meinem Subway-Sandwich, was ich da reingeschmuggelt habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, wer im Glashaus sitzt, ey, und so hin und her.
Guess hatte so einen Hunger, ja, wollte unbedingt dieses Sandwich essen. Und dann saß da zwei Sessel neben uns die ganze Zeit einer von der Kino-Crew. Weil
zwei
er
sogar.
Den, ja, zwei sogar. Und Guess musste eine halbe Stunde warten, bis die endlich raus waren und er futtern konnte.
Wir saßen in der letzten Reihe direkt beim Ausgang und da sitzt natürlich immer das Personal. Und ich dachte, nicht, dass sie sich den ganzen Film angucken. Und dann habe ich die lauteren Szenen abgewartet, damit ich das Subway-Sandwich irgendwie auspacken kann. Deswegen dachte ich, okay, ich raschel hier ganz schön viel. Deswegen werde ich den Typen jetzt nicht wegen seinem Telefon ermahnen, weil ich selber hier mit einem ganz schön Krach mache.
Aber der Typ ist ja auch eine Viertelstunde vor Filmende dann einfach losgesteppt. Hat ihn auch nicht mehr interessiert, das Ende.
So viel.
Und
so viel
da waren wir dann eigentlich auch weiterhin raus. Also ich zumindest, ne? Ich habe ja auch kurz dann mein Handy gezückt. Also.
Ja, also ich habe nach einer Stunde oder so.
Achtung, mich hat der Film nicht geflasht.
Oh Gott.
Classic Dave!
Oder den hier. Juhu. Ja, okay, hat uns beide nicht geflasht, sind beide nicht motiviert und wir können leider nicht so richtig sagen, worum es hier geht.
Ja.
Mhm. Fangen wir mal mit einer chaotischen Rezension an.
Ja, Mann.
Und jetzt ihr.
Gibt es da denn Punkte bei IMDb?
Ja, klar. Also bei IMDb hat er 5,6, bei Metascore von 49. Letterboxd habe ich eine 3,2.
Hast Rotten Tomatoes jetzt übersprungen?
Ach, ihr macht die in der Reihenfolge. Rotten Tomatoes hatte ich eine 5,8. Und die Audience liegt bei einer 3,7 von 5.
Mhm.
Und Letterboxd bei 3,2 von 5. Die sind noch am wohlgesinntesten.
Jo.
Gut war ja auch, ihr macht das in der Reihenfolge. Du warst ja jetzt gefühlt schon 100 Mal hier.
Ja.
Und das Lustige wie viel Podcast ist, bist du noch?
Ich habe das immer in der Reihenfolge, also beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich auch in der Reihenfolge das so abgeliefert.
Wir sind da flexibel. Ich halte mich da zumindest für flexibel. Aber
sehr gut.
Wenn du sagst, da gibt es eine Reihenfolge, dann muss Gesti verraten.
Also wir sind hier in Deutschland und dann muss ja alles in Ordnung haben.
Ah, ja, ja. ihr braucht so ein Bewegtbild-Banausen-Regelbuch.
Genau das.
Wo ich immer gegen verstoßen darf.
Nee, dann gibt es Vertragsstrafen. Du musst irgendwas machen, wenn du gegen verstößt.
Ja. Was ist denn meine Strafe, weil ich das verpeilt habe mit der Film- und Serien-Episode, wo ich einen Kinofilm mitgebracht habe.
Ich würde sagen, mit jedem Fehler in einem Podcast, mit jedem Fehler in einem Podcast kriegst du ein Sitzkissen auf den Stuhl und wirst dann immer höher.
Oh cool, ja.
Kommst dann immer höher. Ja, wo fangen wir an mit dem Raten?
Das Regelbuch, ey. Ja, ich muss traurigerweise auch noch anfangen. Ich möchte, dass die ganze Nummer ist jetzt schon so zum Scheitern verurteilt und meine Fresse, ey.
Raterunde 1 von 17.
Ja, aber jetzt mal. Also du kannst den Film nicht empfehlen, weil du ihn nicht verstanden hast.
Ich
du kannst ihn aber kannst du auch nicht davon abraten, weil du hast ihn ja nicht verstanden.
Nee, ich kann nicht richtig von abraten. Ich konnte mich hier so ein bisschen an den Bildern berauschen und ich mag die Schauspieler mitspielen, aber ich habe kein Wort verstanden und fand es dementsprechend halt auch sehr langwierig.
Mhm.
Mhm.
Aber ich kann nicht behaupten, dass dieser Film jetzt komplett scheiße ist.
Ja, das geht mir genauso.
Würde ihm wahrscheinlich,
ich fand den Cast halt auch gut. Also dem konnte ich was abgewinnen, die haben alle ihre Rolle gut gespielt.
Ja. Aber ein Film, den ich gar nicht kapiere, der kann natürlich nicht allzu viele Punkte von mir kriegen, logisch.
Ja, ist klar. Boah, schwierig.
Ja, das hatte ich so in der Form auf jeden Fall noch nicht hier.
Okay. Habt ihr euch abgesprochen untereinander? Also nee. Wisst Null. Ihr voneinander, wer wie viele Punkte gibt? Okay, dann sag ich, Dave ist bei 5, Guess ist bei 4. Erik ist dran.
Puh, schwierig.
Guck mir in die Augen.
ich würde sagen, David ist bei 4,5 und Guess ist bei 3,5.
Tja, sehr nah an meinen Tipps, mein Lieber.
Jetzt darf ich dich raten. Mhm. Du bist bei 4 Punkten.
Guess? Ich sage, du bist bei 4 Punkten.
Selber 4 Punkte.
Selber 4 Punkte, Spiegel.
Wer soll ihn zuerst auflösen?
Das ist ja wurscht.
Das ist so egal.
Also ich habe 3.
Ah, okay. Ich habe 4.
Du bist bei 4, okay.
Okay. Gut, das heißt, 2 miese für mich. Autsch.
Mhm.
Oh Gott, das geht so grandios los. Aber ich meine, richtungsmäßig war ich ja gut, dass Dave so ein Punkt besser ist als Guess, aber...
Richtungsmäßig war es nicht schlecht.
Ah, so scheiße, echt? Oh Mann. Ja, damit ist Erik natürlich einen Ticken näher dran. Du hast dann jeweils einen halben miese.
Also -1.
-1 für Erik. Dave hat -1.
Mhm.
Und Guess hat die Nullrunde, der Sack.
Ja gut, aber ich muss ja auch nur einmal raten. Das war ja...
Ja, true.
Das hatte ich ja diesmal ein bisschen leichter. Also es relativiert sich ja nachher. War ja bei euch schwerer, die Null zu treffen, weil ihr ja zweimal eine Null treffen müsstet. Aber okay, so viel zu Flashback, aka The Education of Frederick Fitzel.
Okay. Nächster Film in der Runde.
Mhm.
Jacob's Wife.
Jawohl.
Jawohl.
Da hatten Erik und ich das Vergnügen.
Ja. Hast du da mehr verstanden, David?
Ja.
Okay.
Das war schon mal ein Anfang.
Ja, ich kann ja auch mal starten. Der Film ist aus diesem Jahr. Hat ein Genre auf IMDb, also wirklich Straight Horror. Geht 98 Minuten. Und ich fand die Tagline ganz lustig, die habe ich mir aufgeschrieben. Erik, who's your master?
Ja gut, okay, das passt dann tatsächlich, weil es ja in dem Film dann tatsächlich auch ein bisschen darum geht.
Ja, und sonst, Regie hat Travis Stevens geführt. Der hat auf IMDb echt einiges an Credits unterschiedlichster Art, also hat als Produzent agiert, hat auch einen Langfilm vorher schon gedreht, Girl on the Third Floor von 2019 und hat diesen Film eben auch produziert und neben anderen das Drehbuch geschrieben. Ich kannte den vorher aber nicht. Kanntest du den?
Nee, der sagte mir auch nichts, aber den Girl on the Third Floor, den habe ich immer noch in meiner Watchlist. Also den mir dann auch nochmal angucken.
Ja, vom Namen her kannte ich den Film zumindest auch, aber hatte den nicht mit diesem Regisseur in Verbindung gebracht. Okay.
Wer macht was?
Ja, streitet euch.
Ja, okay. Na gut, also dann mache ich mal ganz kurz die Darsteller. Dann können wir uns ja bei der Handlung ein bisschen ergänzen. Also wir haben Barbara Crampton, die spielt in dem Film die Anne Fedder. Das ist die Protagonistin in dem Film. Und also eigentlich im Prinzip ist die Dame halt relativ bekannt. Also die hat so auch Scream Queen mäßig. Sie hat so ein paar Filme gemacht. Die war unter anderem bei Puppet Master einem Teil dabei und bei Lords of Salem. Wo auch mit Sherry Moon Zombie den Film und Your Next, auch ein Horrorfilm, Reanimator hat sie mitgespielt.
Ja, ich war nämlich total gespannt, welche Filme du rausschreibst, wo du unterwegs bist. Ja. Also, mir ist nichts aufgeplöppt bei den Namen, aber die ist echt eine Genre-Ikone. Ich kannte sie eben auch aus Reanimator und From Beyond, beides so eine Mitte 80er-Jahre-Klassiker, Horror-Klassiker. Ja, cool.
Ich habe noch Reich und Schön hier zu stehen. Da spielt sie Maggie Forrester. Nie gesehen, aber es ist auf jeden Fall...
kennt man.
Ja.
Vom Titel her.
Also doch nicht Genre-Ikone. Bei Reich und Schön war sie auch ein Star.
Das stimmt, aber sie hat überproportional viel so Horror, Fantasy-Kram gemacht.
Aber es zieht sich irgendwie gefühlt durch den ganzen Film, weil der den Pastor spielt, den Jacob Fedder, den zweiten Protagonisten, ist dann halt quasi, der hat bei Dead Don't Die mitgespielt. Da spielt der Danny Perkins. Carnage Park spielt er mit. Da hat er den Rufnamen Whiskey. Auch bei Your Next ist er dabei. Da spielen sie anscheinend schon mal zusammen. Und bei Bringing Out the Dead mit Nicolas Cage hat er eine kleine Nebenrolle. Die habe ich ihn auch mit drin zu stehen gehabt.
Das ist ein geiler Film.
Ja, Mann.
Der ist echt unterschätzt.
Ja, Mann.
Das stimmt allerdings.
Das ist schon lustig, wie viele dieser Schauspieler dann auch wirklich viel in dem Genre speziell
absolut
machen.
Absolut, ne? Ja, Mann.
Das ist echt abgefahren.
Ja, ich glaube aber bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie sich dann da auch wohlfühlen, beziehungsweise dann auch Typecast-mäßig dann nur noch für sowas gecastet werden.
So als Blutfetisch. Ich habe Blutfetisch. Spritzt mich richtig genau voll mit dem Saft.
Schon wieder mein Fetisch, Alter. Geht das wieder los? Schön. Guess, hilf uns doch mal auf die Sprünge. Du bist doch Experte.
Der Blutfetisch.
Und jetzt kommen wir kurz zu dem Master. Der Master wird nämlich gespielt von einer Frau, Bonnie Ahrens. Lustigerweise haben wir da noch eine Verbindung zu einem weiteren Filmuniversum, was wir heute noch besprechen werden. Nämlich die ist nämlich die Nonne aus The Nun und damit auch aus Conjuring 2. Dann habe ich als weitere noch Schauspielerin noch die Naisha Bell. Da hatte ich aber keine weiteren Filme großartig gefunden, wo sie halt mitspielt. Ich weiß nicht, ob du da noch
die,
was
hast. War das die Schwarze am Anfang? Ja. Also die
POC. Der Name, ja. POC? Sag mir aber was, Alter. Wie heißt die?
Naisha Bell, also NY.
Ja, ich guck mal nach.
Gut, ich fange mal kurz mit der Handlung an. Also die Ann Fedder ist so ein bisschen gelangweilt und verbringt ihren Tag irgendwie nur mit Haushalt, Kochen und Sport. Und ihr Mann ist halt in diesem Nest, wo die halt wohnen, der Pastor. Und missachtet sie so halt so ein bisschen den Tag über. Beim Frühstück liest sie halt Zeitungen und sie versucht ihm halt was zu erklären. Und ja, dann wird ihr Leben auf einmal wieder ein bisschen spannender, als sich quasi ein alter Schulfreund oder ihre alte Schulliebe anmeldet, der Tom Lowe. Also heißt Tom Lowe. Ich habe mir jetzt vergessen, den Schauspieler rauszuschreiben.
Ja, habe ich auch nicht. Hat auch eine ziemlich kurze Rolle dann überhaupt. Ne?
Genau. Und das sorgt so ein bisschen für Unbehagen bei dem Pastor, aber wünscht dann seiner Frau viel Spaß. Und dieses Date geht dann halt so weit, dass sie dann irgendwann in einer Lagerhalle landen.
Genau, er wohnt mittlerweile in einer größeren Stadt, ist da erfolgreicher Geschäftsmann und macht die halt starke Avancen, will halt seine Jugendliebe gerne wieder zurückhaben und ja, sind auf so einem alten Fabrikgelände, was er anscheinend jetzt irgendwie so an den Start bringen will als Geschäftsmann vor Ort. Und da entdecken sie dann Holzkisten auf dem Boden zu stehen.
Genau, und als sie sich dann draufsetzen und er doch wieder ein bisschen näher an N ranrückt, bewegen sich diese Holzkisten auf einmal. Ah. Oder beziehungsweise eine erstmal. Sie machen die Holzkiste auf und treffen auf eine Ratte. Sie machen die zweite Holzkiste auf, die dahinter steht, und treffen auf ganz schön viele Ratten. Und dann wird es auch schon ziemlich schnell sehr blutig.
Okay.
Und dann taucht auch die Naisha Bell wieder auf, quasi. Dann in dem Fall schon, kann ich das erzählen?
Ich würde sagen, ja.
Also die wurde dann halt schon von diesem Master geholt halt. Und ist dann halt auch quasi schon Vampir. Und die macht sich dann quasi über die Ann Fedder her. Und dann fängt halt an, sich das Leben von der Pastorsfrau ein wenig zu verändern. Sie hat dann halt quasi fast so ein bisschen
Blutdurst,
aber fast auch natürlich neues Selbstvertrauen und hat eine ganz neue Attitüde, die sie an den Tag legt irgendwie. Ja. Und jetzt muss halt die Ehe halt irgendwie von Jacob gerettet werden, kostet es, was es wolle, was zu einigen sehr lustigen Szenen führt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das auch komödiantisch ist.
Ja, also auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall ein netter Abschlussfilm nach meinem vier Filme-Marathon an dem Samstag, war das auf jeden Fall ganz nett, um runterzukommen.
Ja. Also der Film spielt halt echt ganz gut so diese Vampirseiten aus. Also letztendlich kann man sagen, dass bei ihr der Vampirismus in ihr auslöst, dass sie ein bisschen mehr Leidenschaft wieder entwickelt und empfindet.
Genau.
Die steht dann zum Beispiel im Supermarkt und hat dann auf einmal natürlich einen Riesenheeper auf Blut und steht dann vor der Fleischtheke und pult da halt in so einer so einer Packung Rindfleisch rum und lutscht da quasi das Blut raus und fragt den Metzger im Supermarkt, ob sie mehr von dem Zeug haben kann. Und dann geht sie halt mit irgendwie gefühlt 5 Litern Blut im Beutel nach Hause.
Sehr schön entsetztes, was Blut? Und dann sieht man sie halt rausfahren mit einem Einkaufswagen voller Plastiktüten voller Blut und halt Fleisch und was auch immer.
Okay, aber das ist ja eindeutig Comedy. Du meintest ja vorhin, das ist das einzige Genre, was gelistet ist, Horror.
Genau, richtig. Aber mit komödiantischen Elementen auf jeden Fall, Situationen.
Also ich glaube, bei Rotten Tomatoes stand dann auch noch Comedy mit drin.
Passt auf jeden Fall auch.
Also definitiv, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr skurril. Also auch so dieses, dann wie sich der Pastor dann verhält, um seine Frau halt quasi, also das ist jetzt nicht stumpf so, okay, du bist jetzt Vampir, ich flock dich jetzt, sondern das wird dann halt, wird halt nach Mitteln und Wegen gesucht, diesen Blutdurst halt zu stillen.
Okay.
Ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, auf jeden Fall, da gibt es noch so einige lustige Szenen, auch so mit einem kleinen Kind dabei, die dann halt, wo sie dann halt gerade bei der Beschaffung sind, was sie dann eigentlich komplett enttarnt und das ist dann halt, also das war halt auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr lustig, war auf jeden Fall sehr unterhalten.
Das klingt ja erstmal nicht schlecht.
Warst du auch unterhalten, Dave?
Ja. Ich war ganz gut unterhalten, das stimmt schon. Also mir hat dieser Aspekt einfach gut gefallen, dass dieser Vampirismus bei ihr einfach was Positives bewirkt hat und sie letztendlich ihren sehr konservativen, sehr in seinen Routinen stehenden Ehemann ein bisschen aus der Reserve mal versucht hatte zu locken. Da gibt es dann auch eine sehr skurrile Szene im Badezimmer. Da steht dann draußen auf dem Grundstück der Master, der halt so der den Einfluss wieder auf sie so ein bisschen auffüllen möchte. Und sie fängt da halt an, tierisch im Badezimmer zu masturbieren. Und ihr Mann checkt es dann halt, dass er so ein bisschen auch aus seiner alten Rolle rauskommen muss, um halt wieder seiner Frau entsprechend zu gefallen.
Ja.
Also das waren verschiedene Aspekte, die mir gut gefallen haben. Man merkt natürlich das Budget und einige so Situationen kannte ich dann halt auch so ein bisschen aus anderen Filmen. Also war jetzt nicht so, dass es halt komplett irgendwie ein neues Thema war, sondern es war halt gut, gute Aspekte miteinander vermischt.
Ich fand auch ganz gut auch in dem Setting, dass sie diese Ratten dann quasi auch in diese Vampir-Szene eingebaut haben. Also dass man halt nicht diese Standard-Eck-Szene hatte, sondern die hatten halt vorne zwei so längere und dann zwei kürzere Szenen. Also die Schneidezähne vielmehr so als mehr oder weniger Rattenzahn war dann halt ganz gut. Also man so, dass man halt denken konnte, dass dieser Master halt auch irgendwann mal von einer Ratte gebissen worden ist. Also erzählen sie nicht so richtig, wo das dann herkommt. Das ist halt alles so ein bisschen verworren um den Master, der ist halt einfach da. Und dann gibt es halt diese Ratten. Und die sehen dann halt aber nicht so aus wie so ein Vampir wie bei Interview mit einem Vampir, sondern halt haben halt einfach ein bisschen anderes. Also die verwandeln sich halt, das Gebiss ist halt dann anders, aber es ist halt eher so rattenähnlich. Mhm. Was aber wahrscheinlich auch eher der Comedy-Fakt sein soll. Denn
Also klingt nach etwas, was ich mir angucken würde.
Ja, wir sind natürlich darauf vorbereitet, dass beim Fantasy-Filmfest natürlich die Produktion nicht alle jetzt über high budgetiert sind und da die großen Blockbuster kommen, sondern da sind viele kleine Filme dabei, die halt mit kleinem Geld entstanden sind. Deswegen sind dann die Erwartungen auch dementsprechend, dass man sagt, wir sind da reingegangen und denken so, okay, es sind jetzt wahrscheinlich nicht die überkrassen Filme, aber vielleicht ist die eine oder andere Überraschung dabei.
Ja, wollt ihr denn noch was wissen oder sollen wir denn zu den Punkten kommen?
Ich hatte noch einen ganz wichtigen Trivia-Fact mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die noch
wichtig
ganz
ist. Wichtig.
Jetzt bin ich mal gespannt. Also steht nur drin, wurde im selben Haus wie Mein Hund Skip aus dem Jahr 2000 gedreht.
Den habe ich geskippt. Ja, sehr gut.
Jetzt aber. Wortspielalarm. Aber
ich glaube, es gibt zu dem Film Stand heute 3 Trivia Facts und das war einer davon. Und ich habe aber nicht gecheckt, welches Haus die genau meinten. Gab ja ein paar Häuser in dem Film.
Ach so, ja. Weißt du Bescheid?
Hast du etwa Mein Hund Skip nicht in deiner Sammlung?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja.
Aber du hast ihn?
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Dave, langsam häufen sich die Filme, die du nicht in der Sammlung hast. Ich meine, wir haben Losfilm von Erik gezogen, von denen du nicht mal was gehört hast und den nicht mal in der Sammlung hast.
Ich bringe ihn noch mal in Erinnerung. Dirty Cops, was?
Das ist wirklich hart. Also,
oder War on Everyone.
Ja, genau, War on Everyone. Ja.
Du enttäuschst uns langsam. Das ist hier.
That's disgusting.
Das geht doch nicht, Alter.
Ja, langsam zeigt sich, dass ich gerade ein bisschen mehr so videospielmäßig unterwegs bin.
Ja, du lässt nach. Müssen wir uns neue Freunde suchen, Lee.
Ja,
oder Zeit. Ihr macht einfach mal eine Videospiel-Episode.
Oh Gott.
Ja. Um jetzt aber das euch ein bisschen leichter zu machen, also ich würde sagen, also mein Kontrapunkt ist tatsächlich, dass es halt nur wirklich eigentlich für die Fans von so einem Genre ist. Stimmt. Also ich glaube, wenn du jetzt so das nicht kennst, ich glaube, also nicht, dass ihr jetzt hier, weil ich gesagt habe, ich war sehr gut unterhalten, dass ihr jetzt gleich mit den Punkten durch die Decke rauscht. So. Nur mal so. Also das ist halt wirklich was, was halt wirklich für Fans gemacht ist. So.
Ja, aber du bist ja Fan.
Ja, ja, klar. Mich hat's schon gekriegt, aber das ist halt, es gibt aber auch weitaus bessere Vertreter in diesem Genre als den Film. Nur jetzt nochmal das ein bisschen einzugrenzen.
Ja, okay. Aber du vergibst schon deine Punkte und nicht irgendwie vermeintlich objektive Punkte.
Nee, ich vergebe meine Punkte.
Okay. Was ist denn dein liebster Vampirfilm aller Zeiten?
Mein liebster Vampirfilm? Tatsächlich, da bin ich dann echt Mainstream, ist Blade.
Blade.
Yeah.
Das ist eine gute Wahl.
Aber das ist natürlich schwer zu vergleichen.
Ja, das sowas, kannst du nicht vergleichen. Du,
eben, also, aber deine liebste Vampir-Komödie, da gibt es ja auch schon ein paar.
Da ist ja die letzte gute, ist ja 40 Jahre.
What We Do in the Shadows.
Pfui.
Also den fand ich richtig groß. Okay. Den habe ich übrigens auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Also das ist halt...
Gab es nicht noch Dracula, tot aber glücklich oder so?
Meinst du den mit Leslie Nielsen?
Ja, genau.
Na, der,
ja.
Der hat mich damals schon auch sehr amüsiert.
Ja, aber ich glaube, den kannst du heute nicht mehr gucken.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß nicht, wäre mal ein Versuch wert.
Na, ich habe mir letztens diesen Spoof hier von, wo wir gerade Leslie Nielsen sind, hier von Auf der Flucht angeguckt. Ich komme jetzt gerade auf den
Namen
nicht. Und der ist schon echt grenzwertig mittlerweile.
Ein Spoof von der Flucht? Aber auch mit Leslie Nielsen. Aber der ist schön kurz.
Ja, ja.
Kennt ihr nicht, oder was? Nein,
nie gehört. Das ist doch das, wo der dann aus dem Bus raus und der Zug, oder aus dem Zug raus und der dann von dem Zug in den Wald verfolgt wurde, der Zug dann so aus dem Baum.
Am Ende
durch
diesen Kanal raus mit dem Wasserfall und so, du kennst doch, also den Film. Ja,
na die Szene aus Auf der Flucht kenne ich natürlich, aber ich kenne den Spoof nicht. Also
echt
die Verarschung habe ich noch nie gehört von, dass es da eine gibt.
Komm,
Auf der Flucht habe ich schon oft gesehen.
Okay, dann, also ich meine, ich will dir den jetzt nicht empfehlen, weil das ist definitiv keine nackte Kanone, aber schon.
Gucken wir uns zusammen an.
Ja, und danach Beileid.
So, und wenn der Dennis das jetzt gehört hat, ist er sowieso im Lostopf, also von dem her alles gut.
Ja, stimmt, wir dürfen das. Wir müssen uns das wirklich
klären. Aber dann ist jetzt mein Hund Skip ist wahrscheinlich auch jetzt drin, Alter, weil jetzt denken die sich, oh, das ist ein Film, den Dave nicht hat, dann können sie auf den schon mal nicht zurückgreifen, die werden den Film kaufen müssen. Oh, fuck.
Ey, genau. Dieser Goodfellas ist auch ein Schrottfilm, Alter. Ey, den braucht doch kein Mensch.
Oder? Ja, genau.
Wie, ihr schmeißt uns den rein, Alter. Das ist wirklich das allerletzte Drecksstück von Film. Vielleicht klappt's ja.
Kommen wir kurz zu den Punkten. IMDb sagt 5,3 von 10. Mhm. Bei Metascore von 59. Rotten Tomatoes habe ich eine 6,8 aus 10, allerdings nur aus 77 Reviews mit einer Prozentangabe von 84%. Und von der Audience 3,6 aus von 5, aber nur aus 50 plus Ratings, macht eine 64%ige Empfehlung.
50 plus, da war ich nicht dabei.
Und Letterboxd ist aber bei 3,1 Stern.
Okay. Also Lee muss hier nicht mitraten. Das haben wir im Vorfeld schon beschlossen. Damit wir break-even sind, ist das der einzige Film, wo Lee nicht mitdreht. Aber Dave, wir beide. Und das heißt,
ja, Erik doch auch, oder nicht?
Ja, Erik.
Ja, stimmt, Erik auch, ja.
Und deswegen fängt Erik auch an.
Na dann?
David, würde ich sagen, ist bei einer 7. Und Guess. Nee,
ich war nicht dabei.
Du warst nicht dabei, stimmt. Dann muss jetzt David mich raten, wahrscheinlich.
Ja.
Ich sage, du bist bei einer 7.
Aber Moment mal, Guess muss doch die Punkte von Dave auch raten.
Ja, ich muss beide raten.
Kommt jetzt einfach.
Ich sage, Erik ist bei einer 7.
Du hast bei ihm auch eine 7 geraten. Mhm. Okay.
Nachmacher.
Und Dave ist bei einer 6.
Okay, Erik, dann löst mal auf.
Ich bin tatsächlich bei einer 7.
Hey.
Okay, und ich bin bei einer 5,5.
Minus 0,5, na gut.
Minus 0,5 für dich und sonst hat's gepasst, ne? Nee, Quatsch.
Ich hab da was Größeres.
Du hast 7 getippt.
Ich hab 7 getippt, ja.
Naja.
Da hat Erik minus 1,5.
Mhm.
Schön den Vorsprung verspielt. Ja. Also Guess war ja sowieso besser.
Ich gebe dir nach ein paar Tipps so.
Und du hast jetzt einen halben Miese. Ne?
Achte einfach auf meine Augenzwinkern.
Und David,
ohne Schiebung hier.
Und David, du hast getroffen, ne?
Ja.
Okay, das heißt bei dir eine 0. Das wird dein erster Sieg.
Na.
Ich spür's.
Ha. Jetzt wir haben hier 9 Filme, Junge.
Noch 15 Punkte durchhalten.
Ich spiele den Ball immer ins Aus jetzt.
Na gut.
Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum ersten Film und auch einzigen, den wir alle gemeinsam geguckt haben.
Mhm.
The Dry.
the dry.
Klingt auch
in
alles
the world. In the world. Where the world is dry.
Ja, wirklich. Very dry world.
Klingt nach Endzeit, ist es aber nicht.
Nee, spielt aber in Australien.
Ja, Down Under. Ja.
Aber, das könnte so, als wäre das ein Indiz für Endzeit. Wir erinnern uns aber. Ja alle, Mad Max. Ne?
Ja, genau.
Stimmt.
Ja, es geht auch beides entfernt davon.
Naja, wobei, ich hatte dich ja gefragt, ob du Bruce, oder ob du diesen Schauspieler erkennst, also den Vater von Eric Boehner.
Ja.
Der Bruce Benz heißt und der hat ja bei Mad Max 2 mitgespielt, also von daher.
Ach.
So weit haben wir es dann auch nicht zu Mad
ja,
Max.
Ja, ja, okay. Boah, aber das ist ja noch wirklich lange her.
Aber,
ist
das ja auch
aber der Typ, der hat 126 Actor Credits.
Ja, die also Fresse schon, hat man auch ja, echt ja. schon oft ja. gesehen. Aber, ja,
aber warum wohl? Ich meine, Australien hat 40 Einwohner. Ja. Wenn davon 10 Schauspieler dabei sind, ist ja klar, dass sie kreuz und quer bei sämtlichen Filmen mitspielen.
Ja, genau. Ja.
Aber Lee hätte ihn vielleicht zuletzt bei Love and Monsters noch so präsent haben können.
Schon wieder Love and Monsters.
Da hat er diesen Old das, Pete gespielt.
Ja, Mann. Ja. Das natürlich, klar. Ja. Ja, deswegen ist wirklich einer von diesen Fressen, die man schon echt oft gesehen hat, aber nicht wirklich zuordnen kann. Ja, stimmt. Das
ist ein typischer Nebendarsteller.
Bruce Benz.
Spence.
Spence.
Ja.
Okay.
Den habe ich noch nicht mehr rausgeschrieben hier.
Du bist ja drauf.
Ich habe tatsächlich auch nur einen einzigen Schauspieler herausgeschrieben.
Oh, okay. Ich kann mir denken, wer das war.
Ja, ja. Aber Dave hat es schon erwähnt, Eric Boehner spielt hier die Hauptrolle.
Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag den ja gerne.
Ich auch.
Der hatte ja so einen riesen Hype irgendwie Anfang der 2000er, wo er so München und Troja und so, wo er so einen richtig großen Film mitgespielt hat, noch nie den großen Absprung gemacht.
Ja.
Aber ich finde den irgendwie so, als Typ finde ich den irgendwie lässig.
Ich mag den auch.
Ja.
Ich weiß, was du meinst, Lee. Der ist jetzt wahrscheinlich, also ich würde den nicht als Riesenschauspieler bezeichnen.
Also der ist noch für mich noch nicht auf Clive Owen-Niveau, was so die Austauschbarkeit angeht.
Aber geht in die Richtung?
Er geht auf jeden Fall in die Richtung.
Okay.
Aber es gibt Filme, wo ich den richtig gut fand. Ich fand München echt gut.
Mhm.
Und ich mochte den halt auch als Hulk.
Ja,
ja.
Ich auch.
Hulk auch. Okay, krass.
Ich finde ja den eh tierisch unterschätzt. Aber
ja, den finde ich ja richtig schlecht. Aber ich mag Eric Boehner als Typ.
Wie spricht man ihn jetzt korrekt aus?
Weiß ich nicht.
Ja, das ist, glaube ich, eh nur eine Kurzform, weil der meines Erachtens hat der kroatischen Ursprung.
Der ist Kroate.
Dann kennt Gess ihn ja.
Also, Nachbar von Gess. Ich gucke das jetzt mal wieder nach.
Dann
ich
glaub, heißt er bestimmt Banausovic ausgesprochen.
Erik Banausovic.
Erik Banausovic wollte holen arbeitslosen Geld bei Ihnen.
Ich habe anscheinend...
Da ist unser Praktikant. Wir haben ihn. Erik Boehner.
Wer hätte gedacht, dass Erik Boehner
wird. Geil, Alter.
Er ist unser Banausen-Praktikant.
Ja, pass auf. Du wirst lachen, Alter. Banadinovic heißt er.
Ja, fast.
Ja, fast. Also seine Mutter hieß Banadinovic, deswegen...
Alter, wie krass. Ich habe keine Ahnung, dass der kroatischen Ursprungs ist.
Ja, das hatte ich irgendwann mal
gelesen. Nee, da kann ich ihn natürlich nicht leiden.
Ja. He's the younger of two brothers. His father named Ivan Banadinovic. Came from Zagreb, Croatia. Und seine Mutter, Deutsche.
Okay, krass. Ah. Halber Kroate. Aber trotzdem, trotzdem cooler Typ.
Und von der Schreibweise her genauso gleich wie ne? Filmbanause Erik hier am Tisch.
Ja, zumindest der Vorname, ne?
Ja.
Mhm. Ja. Ja, gut, aber jetzt wissen wir trotzdem nicht, wie man den Herrn Banadinovic ausspricht.
Wir nennen ihn einfach wirklich
Banner.
Musst du bei Wer ist denn connected hier mit dem Mischpult? Müssen wir wieder Vorwurf aufrufen. Um das aussprechen zu können.
Echt nicht.
Nee, keine Ahnung. Ich habe immer Eric
Boehner. Ich habe schon verschiedene Sachen gehört. Also von Eric Boehner über, was irgendwie witzig ist im Hinblick auf Hulk, ne? Aber bis Eric Boehner auch schon alles.
Also, wenn es jetzt wirklich auf die Abkürzung des Nachnamen beruht, dann wär's ja Boehner das Richtige.
Ja.
Also,
ist ja eigentlich auch Banane, oder?
Immerhin Erik Freud's.
Ja, die Chance ist mittlerweile gewachsen, wenn hier drei Banausen mir gegenüber sitzen.
Oh boy,
das war's hängen bleibt.
Oh boy. Und vorhin haben sie noch gefragt, ob sie den Pulver schon vor der Aufnahme verschossen hatten. Nein, hat er nicht.
Nee, der hat noch ein bisschen, ja.
Ja, da geht was.
Ja. Okay, The Dry.
The Dry.
Regisseur Robert Connolly, nie gehört.
Ja.
Autor Robert Connolly, nie gehört. Drei andere auch noch nie gehört. Ich würde sagen, wir kommen zum Film.
Und du hast hier nur einen Schauspieler rausgeschrieben, also ich merke schon, ey, du warst da schwer am Start.
Nee, das ist, also bei mir ist das so, wenn ich so bestimmte Schauspieler, wenn mir die nichts sagen oder wenn ich nicht der Meinung bin, die haben jetzt irgendwie Also ich muss jetzt nicht erwähnen, dass der in einem kleinen Film irgendwo mal mitgemacht hat, dass man ihn da gesehen haben kann. Nee, weil
ist schon klar. Aber dann hier diese Erik Banadinovic, der...
Diese bekannt.
Also den einzigen, den ich noch irgendwie...
Diese bekannt.
Ich habe es mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber der John Paulson, der mitspielt, der ja, na gut, dann würde ich spoilern, was er da macht in dem Film, aber auf jeden Fall, den kannte ich auf jeden Fall vom Gesicht, aber jetzt, mir fällt jetzt partout aber auch der Name nicht ein. Der Regisseur hat auf jeden Fall 4 Episoden von Deep State gedreht, das ist eine Fox-Serie.
Yay.
Und auch ein Horrorfilm, The Turning.
Kennst du den?
Nein, habe ich auch nicht gesehen, ist auch nicht in meiner Watchlist. Okay. Und der Film basiert quasi auf dem Roman von Jane Harper aus 2016.
Mhm.
Der auch The Dry heißt.
Okay.
Also, mir ist der, der ihm dann an die Seite gestellt wird, oder er quetscht sich eigentlich so an seine Seite.
Der
aber
Keir O'Donnell? Stimmt,
genau, Keir O'Donnell, den kennt ihr alle.
Ja, den also habe ich schon mal gesehen.
Bei Fargo mitgespielt in der Serie.
Den kenne ich noch nicht.
Den auf jeden Fall dort gesehen.
Aber ja, den Typen, der kommt mir auch bekannt vor.
American Sniper, Wedding Crashers und so, also die Fresse. Also ich habe ihn sofort erkannt, oder ich konnte ihn auch nicht zuordnen, aber wusste, den habe ich schon oft gesehen. Bei Legion hat er mitgespielt, Alter.
Mhm.
Ja, wie auch immer.
Ja, und jetzt in einem Film, der den Genres Crime, Drama, Mystery und Thriller zugeordnet ist.
Mystery?
Ey, jo.
Jo.
The fuck?
Aber ich glaube, das hat was mit diesen verwobenen Zeitebenen also zu tun.
Definitiv sehe ich hier mehr Mystery als bei manchem anderen
okay.
Film, wo das als Genre angeführt wird. Weil wir haben schon gesagt, eine Person verschwindet im Wald, dann wird halt Mystery als Genre eingeführt. Das haben wir schon ein paar Mal beobachtet.
Ja, okay, gut.
Und hier haben wir wirklich ein paar Verstrickungen, die undurchsichtig sind.
Ja, hier verschwindet eine Person im Wasser und dann ist danach das Wasser.
Richtig. Verschwinden gleich zwei Dinge.
Der war gut, Erik, Alter. Der war gut.
Stimmt. Ja, was schließen wir daraus?
Es wird trocken.
Sie ist eine Hexe.
Also.
Wollen wir erstmal weiter vorne am Film anfangen, als jetzt beim Verschwinden.
Okay.
Ja. Wer erzählt's denn?
Ja, ist eigentlich relativ schnell erzählt. Willst du die?
Nicht zwingend. Wenn du es schnell erzählen kannst, mach.
Also ich würde sagen, wir sind Down Under und der Film spielt und wechselt praktisch zwischen zwei Zeitebenen. Der zeigt in der heutigen Zeit, dass ein Amoklauf in einem Haus geschehen ist, wo die Frau erschossen worden ist in dem Haus, wo ein kleiner Sohn erschossen worden ist und das Baby wurde verschont.
Ja.
Und dann springt der Film in die Vergangenheit, wo Eric Banar in Jung gezeigt wird mit einer Freundin und einem anderen befreundeten Pärchen, also ein Kumpel von ihm und noch eine Frau. Und in dieser Zeit ist die Freundin tot in dem Fluss, der mittlerweile ausgetrocknet ist, gefunden worden und rausgefischt worden.
Genau, die Ellie.
Die Ellie. Und jetzt wird praktisch die Vermutung aufgestellt, ob diese beiden Morde, der Amoklauf und der Mord von damals oder beziehungsweise diese Leiche von damals, ob die eventuell zusammenhängen könnten.
Genau, also dass dieses, auch dass diese Anwesenheit von dem Aaron Falk, der also der gespielt wird, also die Rolle von Eric Banar, sorgt ja in der Stadt auch so für ein bisschen Unbehagen aufgrund dessen, dass das damals nicht anscheinend nicht richtig aufgeklärt worden ist.
Ja, die Stadt verlassen, das wäre nochmal richtig zu sagen.
Genau, hat die Stadt verlassen, kommt halt nach zig Jahren, also 20 Jahren oder was wieder und zu der Beerdigung dann von seinem Schulfreund oder von seinem
genau,
Freund.
Der eben auch erschossen wurde an einer anderen
jetzt
Stelle.
Hast du was, also es, erstmal heißt es Selbstmord.
Ja, richtig.
genau, der ist dann quasi an einem anderen Ort in der Stadt quasi auf so eine Art ausgetrockneten Stück Fluss gefunden worden oder Feld.
Mhm.
Und da wurde dann halt gesagt halt von der Polizei, dass es Selbstmord ist und daran glaubt halt der Eric Banar halt nicht in der Rolle. Und
nee, weil er wird unter anderem auch angefeindet, warum er da mittelt und warum er da rumschnüffelt.
Genau, das ist der Bruder von der Ellie und der Vater von der Ellie, der ihn dann angeht, in der, also von dem toten Mädchen und ja, das also es stößt auf jeden Fall auf Widerstand, dass er da in der Stadt bleibt und weiter ermittelt.
Genau, und er springt auch immer wieder in die Vergangenheit und dröselt da so diesen Fall auch auf und die Jugend zwischen den vier Freunden und also es passiert ja ein paar Mal, dass er, glaube ich, so zurück in die Vergangenheit geht.
Paar Mal ist gut.
Sehr viel, ja.
Ja, oft.
Alter.
Also hört man vielleicht schon raus, mir ging es nicht gut damit. Ey, ich weiß, mich interessiert sehr, wie es euch damit ging, aber ich dachte wirklich schon, als das mit dem ersten Flashback losging, dachte ich, oh fuck, jetzt sehen wir das den Rest des Films, wird die Handlung in Flashbacks aufgedröselt, bitte nicht. Ey. Und genau so war es. Mhm. Und es ist so nervig, also ich finde es super nervig.
Warum?
Weil ich es dramaturgisch schlecht gelöst finde. In meinen Augen einfach keine Erzählweise, die mir Spaß macht. Nicht, weil ich ein Problem mit verschiedenen Zeitebenen habe, überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ist für mich die billigste Methode, verschiedene Zeitebenen zu erzählen.
Also hätte ich den nach Flashback gesehen, wäre es echt ein entspannter Film gewesen. Naja. Da hätte ich mich gefreut. Aber so weiß ich schon, was du meinst. Zudem ist es auch nicht dein bevorzugtes Genre, also das kommt ja noch dazu.
Naja, das stellte ja sich ja dann wirklich erst gegen Mitte raus, dass es eigentlich nur ein scheiß Krimi ist.
Mit Drama, ja.
Ja, also Krimi ohne Drama wird eh schwierig, aber es ist halt einfach ein fucking Krimi.
Okay, das Scheiß würde ich jetzt für mich streichen.
Nee, also ich meine damit das Genre leider so ein bisschen pauschal, will damit auch Krimis nicht zu nahe treten, aber ich hab's halt so ein bisschen satt oder über einfach, und zumal ich halt einfach auf dem Filmfest, Fantasy-Filmfest, Alter, das gibt's doch nicht, auf dem FFF, da erwarte ich halt ein bisschen was anderes als ein Krimi.
Was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, es geht natürlich um die Fantasy-Filmfest Nights XL. Also genau, eigentlich Fantasy-Filmfest kommt natürlich noch nicht.
Da hat uns ja Erik drüber aufgeklärt. Ja.
Richtig, nicht, dass jetzt alle denken, wir sind da ein bisschen unserer Zeit voraus.
Naja, genau, das war jetzt ein bisschen die Corona-Edition, weil normalerweise sind die Nights immer nur Samstag, Sonntag und das sind dann immer 10 Filme. Jetzt hatten wir 17, weil sie jetzt Donnerstag angefangen haben, Freitag, Samstag, Sonntag, weil sie wahrscheinlich vor dem richtigen Filmfest, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber diese White Nights, die es auch noch gibt, da nicht mehr dazwischen kriegen werden. Oder davor eigentlich. Also ist jetzt ja Corona-bedingt alles ein bisschen ausgefallen.
Und weil sich da ein paar Filme angesammelt haben, haben sie daraus dann diese XL-Version gemacht.
Ja, und weil Corona-Edition nicht so geil klingt, haben sie es eben Fantasy-Filmfest Nights genannt, ne?
XL. Ja, gut, Nights, ja genau, XL haben sie rangehangen.
Das Fantasy-Filmfest Nights gibt es ja schon immer,
genau,
oder?
Genau, sie haben jetzt einfach bloß das XL drangehangen.
Okay.
Weil es halt einfach zusammengeschoben jetzt worden ist. Hat er ja auch so ein bisschen auf der Bühne erzählt, dass die dann durch zig Sachen dann, ich weiß nicht mehr, bei welchem Film er das davor erzählt hat, aber immer wieder gesucht haben und dann wieder verschoben und wieder drauf warten.
Ja, ich glaube, das hat da sogar vor Conjuring schon gesagt, ne?
Genau.
Gleich am Anfang.
Kann sein, dass es am Anfang war.
Das Festival losging, ja.
Ja, wobei ich muss sagen, die Leute, die dann da vom Film gerne mal was erzählen, die, drückt man das diplomatisch aus?
Also er war auf jeden Fall nicht vorbereitet, der vor The Drivers erzählt hat.
Nicht, also auf die Kompetenz wollte ich da gar nicht raus. So, das mit dem nicht vorbereitet, das sei dahingestellt.
Lee meinte, mehr das rüberbringen, ja.
I'm not sure what to do with my hands.
Ja, damit ging es mal
los. Die Präsentation.
Es ist wirklich, also, ja, was ist denn das Gegenteil von einem emotionalen Feuerwerk?
Autist. Valium. Ein Autist.
Ein Toter.
Ein Toter.
Ja, also die wirkten definitiv wenig lebendig auf der Bühne. Das ist schon, das kann
was
man.
Was wiederum
schon
passt zum Fantasy-Film. Ja,
ja, dann du wolltest doch den Fantasy-Anteil. Hast du bekommen?
Dann brauche ich aber mehr Show-Charakter, wenn sie mir solche Figuren verkaufen wollen auf der Bühne, Alter. Das ist mir nicht flashy genug.
Okay.
Nee, ihr wisst doch, was ich meine. Also die sind schon eher einschläfernd, als dass sie einen voll aufpeppen und du denkst, geil, jetzt einen Film gucken.
Bei Flashback kam ja die eine Dame auf der Bühne, die normal bei uns den Anlass und die Corona-Test immer so gecheckt hat. Und die hat auch erstmal gesagt, ich freue mich, dass der Film jetzt nochmal gezeigt wird, weil dann kann ich mir nochmal angucken. Ich habe nämlich nichts verstanden. Also so ist die auch eingestiegen, wo erstmal alle gelacht haben.
Cleveres Marketing.
Das war ja. Aber es war ganz sympathisch. Also es hat, da waren ein paar Lacher auf ihrer Seite.
Das war aber ordentlich Foreshadowing für dich dann auf jeden Fall bei Flashback.
Das war der Moment, wo der sich die Sitzkissen geschnappt hat.
Das war kein Foreshadowing. Das war noch der Punkt, wo ich dachte, ist die doof.
Ja.
Frauen. Die verstehen die Filme nicht.
Aber das war der Moment für den Typen vor uns, der dann sofort sein Handy gezückt hat und die ganze Filmlaufzeit nur auf sein Handy geglotzt hat.
Meinst du, das war das Stichwort da?
Wie geil. Einer von der Sorte.
Du hast kein Los, du hast nie ein Los für irgendwas. Du bist ein losloses Wesen.
Der war ein losloses Wesen.
Ja. Dachte sich, oh, anspruchsvoll, schnell Handy raus.
Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Film, oder?
Ja.
Ja.
Nee, wie ging es euch denn mit diesen Flashbacks? Weil ich fand es wirklich, murder lame.
Okay.
Also ich hatte damit kein Problem. Also ich fand das sogar ganz gut, weil das so ein bisschen aufgebrochen hat, weil sonst wäre man wirklich in diesem Krimi-Trott drin gewesen. Dein Vergleich fand im Kino noch war ja Tatort.
Tatort. Aber es gibt viele Tatorte, die enorm viel mit Flashbacks arbeiten. Da finde ich es auch nicht spannender. Also
fehlt mir die Erfahrung.
Aber wie hätte man es denn besser machen sollen? Also in dem Fall wäre ja dann die Geschichte Ellie erzählen in Jungen und danach brechen wir auf und machen dann die Geschichte in Alt weiter. Also das ist dann halt, dann hätte man, also ich weiß nicht, das hat es für mich aufgelockert. Also dann sonst hätte ich da, glaube ich, ein Problem mit gehabt.
Du, ich will mir jetzt nicht rauslassen, dem Drehbuchautor zu erzählen, wie er es eigentlich hätte schreiben sollen. So finde ich es halt anstrengend zu konsumieren. Deswegen, es gibt, also ich glaube, das haben schon 1000 Filme bewiesen, dass man das eleganter lösen kann. Auch mit verschiedenen Zeitebenen, dass man nicht nur Flashbacks hat am laufenden Band. Vor allem, das haben sie auch nur deswegen gewählt, weil sie es eben nicht anders erzählt bekommen, weil du halt diese Informationen aus der Vergangenheit, du erfährst ja nicht im ersten Flashback alles, sondern wie Guest schon gesagt hat, die Story wird nach und nach aufgedröselt, auch in den Flashbacks, parallel zu seinen Ermittlungen. Und das, mal ganz ehrlich, also ist aus einer dramaturgischen Sicht wirklich Malen nach Zahlen, ey, weil einfacher wird's nicht. Weißt du, weil.
Na gut, okay, das stimmt.
Du folgst der Hauptfigur und darfst immer nur so viel wissen wie er und passenderweise erinnert er sich dann aber immer zum für uns geeigneten Zeitpunkt an die Sachen, die wir gerade wissen müssen. So ein Quatsch. Also wenn der die Erinnerung schon hatte von der Auflösung, dann verfolgt ihn die genauso wie der ganze andere Kram. Dann braucht er nicht noch XYZ finden, weil das hat sich für mich nicht erzählt, dass sich da seine Erinnerung auch erst nach und nach zusammensetzt.
Ja gut, okay, ja klar.
Weißt du, da gibt es für mich Löcher noch und Löcher. Ha!
Voll der Eminem hier.
Du, ich rap jetzt.
Also ich wurde von dem Film gut unterhalten. Ja, ich werfe es ihm gar nicht vor, dass er da vielleicht diese einfache Erzählstruktur dann wählen musste, weil es eben nicht anders bei dem Plot ging.
Das kommt für mich halt einfach erschwerend hinzu, dass es dann eben Krimi ist, weißt du, da bin ich dann nicht mal abgeturnt.
Ich habe halt zu wenig Tatorts gesehen, dass mir dann die Story vielleicht auch ein bisschen überdrüssig geworden ist.
Ja, aber das kennst du auch aus anderen.
Ja, natürlich, absolut, Krimis, absolut. Aber was ich dem Film halt echt zugute halte, der war für mich atmosphärisch. Also ich mochte einfach so diese trockenen Landschaften. Mhm. Ich war selber, ich glaube, der wurde ja auch in Victoria gedreht.
Okay.
War da mal auch in einer solchen Gegend, hatte er einfach so ein bisschen auch den Bezug dazu und mochte halt auch den Soundtrack, der hat das ganz gut untermalt, finde ich. Also ich mochte die Optik, mochte so dieses trockene, ein bisschen trostlose, diese eher ruppigen Australier da, die sich dann halt in der Kneipe abends getroffen haben, wo es dann auch mal rund ging. Also ich mochte einfach so die Atmosphäre.
Aber ich fand gerade die Atmosphäre und das Szenario so verschenktes Potenzial. Weil, ich meine, gerade diese Steppe, von der du vorhin gesprochen hast, oder dieses ausgetrocknete Flussbett, ey, was für geile Sets. Also da hättest du wirklich auch irgendwas Dystopisches, Endzeitmäßiges drehen können, was halt wirklich Genre gewesen wäre und dann vielleicht für mich auch besser platziert auf diesem FFF. Aber sei es drum. Also
kommen wir ja noch bei den Funfacts dazu, dass Marmaduke in dem Flussbett auch gedreht worden ist. Ja. Zusätzlich zu dem Film. Nein, Mann, das
weiß ich nicht. Das wär's doch.
Ich wollte jetzt einfach nur Hundefilme
bei ihrem Film.
Air Buddies wurde da gedreht.
Aber es kann ja sein, dass da durchaus.
Stimmt, okay.
Also es kann schon sein, dass die Kulisse sah schon sehr nach Film aus. Also manchmal werden ja viele Filme an bestimmten Orten gedreht. Ich glaube, diese Stelle bei 127 Days, wo James Franco sich die Hand eingeklemmt hat, dieser Felsen und dieser Wasserfall da drin, also das ist ja alles in der gleichen Area. Da sind, glaube ich, 30 Filme oder so gedreht worden insgesamt in diesem Bereich. Also bietet sich halt an.
Nee, eben, ist ein schönes Set, aber das
auf jeden Fall.
Was ich halt finde, ist, dass die Handlung, also das Set ist für die Handlung auch nicht wirklich relevant.
Mhm. Das stimmt. Naja, es ist natürlich so dieses Symbolische von wegen, dass die Gefühle, die Beziehungen zueinander sind halt ausgetrocknet. Weißt du, früher Fluss und so, haben da Picknick gemacht, haben gefeiert. Heute alles trocken, die haben sich distanziert, keiner hat mehr Kontakt zu dem anderen. Das ist schon ein bisschen Symbolik, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr, sehr viel Bildsprache, glaube ich, weil da ja ein Funken ausreicht, um alles da quasi auszulöschen. Oder dann quasi.
Aber keine sonderlich subtile, bin ich bei dir.
Ja, auf jeden Fall.
Also an dem Film ist man nichts subtil.
Mhm. Ich muss zugeben, ich bin irgendwo zwischen euch. Also ich finde, also dass es ein Slowburner ist, ohne Frage. Ja. Das ist ein Film, der sich sehr langsam aufbaut und der sich so im Laufe des Films hat. Der geht ja auch 170 Minuten, du brauchst Sitzfleisch und der entfaltet sich ganz langsam. Ich finde, der hat so ein bisschen so diese True Detective Vibes versprüht,
Auf jeden Fall.
Von der Szenerie, von der, vom Feel. Aber
vom Tempo auf jeden Fall.
Ja, aber ohne irgendwie die Klasse natürlich zu erreichen. Da ist kein Woody, da ist kein Matthew McConaughey und so und die Chemie zwischen denen. Und,
ja gut, da fehlen dann aber auch noch 10 Stunden Serie. So, also
klar, klar, aber gut. Da jetzt kann man sagen, gerade einen Film hätte man es ein bisschen schnittiger gestalten können oder ein bisschen fesselnder, weil True Detective hat mich über komplette 10 Folgen gefesselt. Und hier, der schafft es halt nicht über 2 Stunden. Also das müsste ja dann eigentlich für den Film sprechen, dass man da irgendwie ein anderes Tempo hat.
Ja.
Aber nur jetzt so ein bisschen vom damit man weiß, in welche Richtung es geht, würde ich das schon damit vergleichen, aber ohne jetzt die Qualität. Aber es ist trotzdem okay, also man kann den gucken.
Das finde ich schon auch. Ne? Mhm. Also nicht falsch verstehen, bitte. Ich finde, den kann man machen, aber es ist in meinen Augen kein wirklich guter Film.
Mhm.
Okay.
Ja, so eine richtige Empfehlung wäre es von mir auch nicht. Aber ich würde fast sagen, dass der, also wir kommen ja noch zu den Punkten später, also das sind wahrscheinlich die besten Punkte, die ich hier gefunden habe von allen Filmen, die wir heute vorstellen.
Mhm.
Also der scheint schon gut anzukommen bei den Leuten, die ihn gesehen haben.
Tja, ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, ne? Generell für sowas
mit Klar.
Punkten und so.
Ja, also bei Rotten Tomatoes sind die, was die Audience bei weniger als 50 Ratings im Moment.
Ja. Ja, eben. Und ich meine, gerade auch wenn es um Metascore und sowas geht, das ist natürlich alles noch echt mit Vorsicht zu betrachten.
Ja, ja, da kommt noch ein bisschen was dazu, ohne Frage.
Wollen wir trotzdem schon mal raushauen?
Ja, wollen wir zu dem Punkt kommen oder habt ihr noch was?
Ja. Ich habe
einen Tree-Effekt, habe ich noch.
Nee, ich würde jetzt, also Erik, dich hat es nicht gestört mit den Flashbacks, Dave auch nicht, guess.
Nee, mit den Flashbacks, das hat mich nicht wirklich gestört, das finde ich legitim. Also ist jetzt nicht so, dass ich da mich jetzt dran genervt habe.
Ich frage Lee nochmal, hat es dich gestört mit den Flashbacks?
Oh ja. Soll ich es nochmal erwähnen? Also, also ich finde es generell ein Stilmittel, was man echt vorsichtig einsetzen sollte.
Mhm.
Weil es einfach viel zu oft, viel zu platt gemacht wird.
Dann guck dir nicht Flashback an.
Ausgerechnet den hat er verpasst.
Ja, deswegen meinte ich, deswegen habe ich ja vorhin so nachgefragt, weil ich das echt, ich finde, das ist so eine Sache, wie man es macht.
Mhm.
Weil guck mal, Memento.
Ja.
Ist genial, funktioniert aber irgendwo auch über Erinnerungen, die zurückkommen. So, jetzt vergleich das mal mit The Dry. Also.
Ja, gut.
Ja, gut,
aber Memento ist ja
20 Jahre
ist ja fast später. Schon ein ganzer Flashback.
Ja.
An sich die Gestaltung des
Absolut.
Films.
Absolut.
Naja, gut.
Egal, machen wir Punkte.
Ja. Ja, machen wir Punkte. 117 Minuten habe ich schon erwähnt, ist von 2020, also aus dem letzten Jahr The Dry. Und IMDb ist bei einer 7,0. Metascore steht momentan bei 69. Rotten Tomatoes 7,3 von 10 und 4,4 von 5. Und Letterboxd bei einer 3,5.
Mhm.
Das habe ich auch.
So, hier raten wir alle 4, das wird lustig.
Das sind wahrscheinlich wirklich die besten Punkte, die wir finden für die Filme heute.
Ja, ja, also ich habe mal hier so rüber geguckt, das sieht schon alles sehr ordentlich aus.
Na.
So, jetzt wird's wild, jetzt muss jeder raten. Alter. Oh Gott, oh Gott.
Jetzt wird's wild, ja.
Wer darf denn anfangen?
Du bist dran, oder? Mhm. Eben hat Erik angefangen, ja.
Gut, ich sage, Guess liegt bei einer 6. Lee liegt bei einer 4 und der Jute Erik liegt bei einer 6.
Guess.
Okay, also ich sage, Lee ist bei einer 5,5. Erik ist bei einer 7. Und David ist bei einer, auch bei einer 7.
Okay. So, ich sag, Erik ist bei 7.
Schau mir in die Augen, Kleiner.
Ich sag auch 7. Und Guess sage ich 6,5.
Mhm.
Ich dran. David ist bei einer 6,5. Guess ist bei einer 6. Lee ist bei einer 4. Ja. Was ist das denn jetzt?
Das war's.
Ja.
So, jetzt wird aufgelöst.
Oh, ich darf zuerst, weil
fangen wir bei dir an, genau.
Also, 0 Punkte für Lee und Guess.
Jetzt wird's aufwendig.
Digga, sag doch mal deine Punkte.
Ich habe 7 Punkte vergeben.
So.
Bei mir sind 6,5.
Wie? Liegt ja Erik richtig.
Nice.
Bei wie viel hat, also wie viel hat sich Erik verhauen bei dir?
Ich habe 6,5 gesagt, glaube ich.
Nur knapp verhauen.
Okay, also minus 0,5.
Achso, hast du das jetzt schon mitgeschrieben?
Genau, das notiere ich schon mal einzeln. Bei mir hat, wer hat wie viel geraten? Von meinen 6,5?
Ich hatte eine 6.
Ich habe die 6,5, die anderen beiden haben 6 getippt. Bei dir.
Okay, also.
Ich muss noch auflösen. Soll ich auch auflösen? Mhm. Ich habe eine 7.
Yay. Liege ich auch da richtig? Alter, geil, ich habe eine Nullrunde hingelegt. Tja, ihr nicht. Ich bin bei einer 6.
Oh, Mann. Du alter Schlingel.
Da habe ich ja auch richtig verhauen.
Ja, da war Gess echt noch am nächsten mit seinen 5,5.
Die kennen sich schon zu lange, die beiden
Brüder. Ja, merkt man, ne? Das ist schwierig. Ja.
Wie viel haben sich Erik und David verhauen bei dir?
Bei zwei
Punkte jeweils.
Jeweils 2, okay.
Ja, Mann. Und du 0,5.
Pfui.
Jetzt nochmal davor, Erik.
Ich hatte 7.
Erik war bei 7.
Okay. Lee, du hast eine Nullerrunde, also du hast die 7 getroffen.
Du auch.
Ich habe auch die 7 getroffen. Und
Dave,
David
ist einen halben daneben.
Okay, alles klar. Dann habe ich es jetzt notiert.
Okay, das heißt, sag mal an, wer hat wie viel miese gemacht jetzt die Runde?
Insgesamt die Runde?
Ja, nur diese Runde jetzt.
Also du hast eine Nullerrunde. Erik hat, glaube ich, 2,5 miese gemacht.
Ich kontrolliere das gleich nochmal. Dave?
Dave hat 3 miese gemacht.
Und du?
Und ich minus 0,5.
Zieht er durch hier, I guess. Aber ich hole auf.
Du holst auf. Das ist eine Nullerrunde bei so einer Dreierradrunde.
Nicht schlecht.
Das ist schon Respekt.
Terrific.
That is not bad.
Guck mal nochmal. Erik war hier. Ah ja. Ja, tatsächlich. Das
haut hin, oder?
Ja, haut hin.
Okay. Wenn das bei uns übereinstimmt, dann klappt das. Ansonsten haben wir jetzt noch 2 Monate und 3 Wochen Zeit.
Nee, stimmt gar nicht. Er hat 3 daneben.
Erik?
Erik hat bei dir 6 getippt und bei Dave 6,5.
Ja, ja, meinte ich nicht 3?
Nee, du hast 2,5 gesagt.
Achso, nee, Entschuldigung, 3. Ich hab den Preisens.
Oh, guess, ey.
Ja, ist richtig, 3.
Damit habe ich mich schon aus dem Lostopf verabschiedet.
Ja, genau.
Na, abwarten, du, heute geht ja einiges.
Weil wir 4-mal geraten haben von 17, ist schon vorbei, diese Runde. Mach da den Lee. Classic Lee. Wo ist der Classic Lee-Button, wenn man ihn braucht?
Classic Dave!
Der muss heute herhalten.
Ja. Sollen wir mal Lee reinsprechen? Dann zusammenschneiden.
Das darfst du dann singen, ja.
Lee!
Gott.
Next Movie, aber schön, please.
Habe ich jetzt. Bastlich.
Next Movie, da wäre ich an der Reihe, weil den nur ich gesehen habe aus der Runde. Aber ich war nicht alleine. Ich war mit meiner holden Gattin.
Uiuiui.
Freitagabend.
Entschuldige, wir sprechen über Violation jetzt, aber.
Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Ich wollte mich nicht vordrängen. Ihr habt vollkommen recht. Ich wollte mich nicht vordrängen.
Richtiger Drängler.
Also echt. Violation. Den haben wir zu dritt gesehen, ne?
Nee.
Na,
zu zweit. Oh, nur Gott. Wir beide.
Warum mache ich hier überhaupt mit?
Aber das ist wie beim Podcast, ja. Ob ich neben dir sitze oder nicht. Das fällt dir nicht auf.
Siehst du, du merkst es nicht. Du bist schon wie so ein Schatten, Alter. Wir verbringen einfach zu viel Zeit miteinander. Das ist es.
Ach, so positiv siehst du es. Ja, okay, ja. Ich dachte einfach, du ignorierst mich so völlig, so, dass ich so wie Luft bin.
Das kannst du dir je nach Tagesform gerne aussuchen.
Okay. Nee, ich habe mich hier ausgeklinkt. Das war da, wo ihr 19 Filme miteinander guckt. Da habe ich gesagt, nee, ich gehe mal raus, mache mal 2 Stunden Pause, gehe was essen.
Ich mache mal noch ein paar Corona-Tests.
Genau, ich mache mal Corona-Tests, weil meiner abgelaufen ist. Und hab dann in der Gegend 2,5 Stunden gechillt. Und jetzt werdet ihr mir sicher sagen, ob ich was verpasst habe.
Ja, das haben wir schon angeteased, unmittelbar danach.
Wollte ich gerade sagen. eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Danke.
Ja, Mann. Props dafür.
Also jetzt schon mal an alle, bevor ich den Film angucke, macht lieber einen Corona-Test irgendwo.
Also, ich würde einfach mal kurz anfangen.
Ja, gerne.
Also Violation, IMDb sagt Drama / Horror als Genres. Der Sprecher vom Fantasy Filmfest hat ihn mehr oder weniger in 5 Versuchen als Rape and Revenge angekündigt. Also das war so mit ein paar Versprechern auf der Bühne.
Stimmt, da ist er mal mindestens so oft drüber gestolpert wie ich über Fantasy Filmfest.
Genau.
Das war wirklich lustig, weil er ist voll verdreht, ne? Hat irgendwie. Ihr wart ja nicht dabei. Der wollte den Film ankündigen als Rape and Revenge Movie, hat aber dann mit Revenge angefangen und dann das Wort Rape nicht gefunden und es war ein ewiges Hin und Her. Also original 5 Anläufe gebraucht. So.
Okay, krass.
keine Lüge, zu hart.
Kanada, also Produktionsland Kanada, geht 107 Minuten, hatte die Premiere auf dem Toronto Film Festival 2020 und 2021 haben sie noch im Sundance gezeigt.
Der lief in Sundance?
Ja. Und am 25.03.2021 hat er quasi seinen Release bei Shudder bekommen.
Aha.
Was ja dann auch so ein Streaming-Anbieter ist für Horrorfilme, was ja bei in Deutschland bei Amazon ja als so ein Extra-Channel mit drin ist.
Kannst du buchen, ja.
Genau. Regie haben geführt, das ist ein Regie-Duo, das ist einmal, oh mein Gott, Dusty Mincinelli und Madeline Sims-Fewer. Wir hatten auch ein ganz nettes Intro quasi vor dem Film, wo sie sich dann nochmal vorgestellt haben und sich bedankt haben, dass wir den Film jetzt quasi, also den Film da zeigen dürfen.
Ja.
Gleichzeitig ist die Madeline Sims-Fewer auch die eine Hauptrolle in dem Film, nämlich die spielt quasi die Miriam.
Das ist schon die Hauptrolle.
Genau, finde ich. Ja, genau. Also im Prinzip geht der Film dann schon in so eine, also es hat zwar so auch so Rückblenden-Shots, also auch wieder Flashbacks, also irgendwie zieht sich das Fernsehfilm. Also es wird auch in mehreren Zeit...
Auch hier gibt es Flashbacks.
In mehreren Zeitebenen erzählt. Aber im Prinzip spielt sich eigentlich der Hauptteil der Handlung dann in einem Haus ab. Also.
Aber ganz ehrlich, weil wir es gerade davon haben, ich finde, hier ist es gut gelöst. Weil hier ist es dramaturgisch eben nicht wie so ein offensichtliches Flashback aufgezogen, sondern es passiert was, von dem du erst nicht realisierst, dass es jetzt eine andere Zeitebene ist, sondern es erfährst du erst nach und nach.
Das stimmt.
Und das finde ich eben jetzt schon an dem Punkt einfach dramaturgisch schon sehr viel besser gelöst als jetzt The Dry. Und im Grunde ist ja auch diese Sache mit Rape and Revenge ein kleiner Spoiler.
Findest du?
Ja, weil das echt nicht zu Beginn passiert und dann auch was ist.
Na gut, dann wurden wir ja auch gespoilert. Warum sollen denn jetzt die Zuhörer das jetzt nicht auch finden?
Also nee, weil ich finde die Prämisse...
Gerappt. Ja. Es wird richtig viel gerappt.
Nee, weil also die Prämisse an sich gibt es so erstmal nicht zwangsläufig her.
Nee, das stimmt. Also am Anfang ist es halt so, dass sich halt irgendwie die Miriam mit ihrem Mann auf den Weg macht zu einer Festivität, die nicht näher beleuchtet wird und zu ihrer Schwester und dem Mann fährt halt und man im Auto schon merkt, dass irgendwas mit der Ehe nicht stimmt. So steigt dieser Film mehr oder weniger ein.
Ja.
Und dieser Abend verläuft dann halt irgendwie und endet dann halt am Lagerfeuer. Dann springt es aber schon in dem Film schon wieder zum, wo sie halt dann, also die Miriam dann halt ein Haus, in einem Haus was präpariert. Und dann springt sie wieder zurück und wir sind wieder am Lagerfeuer oder dann, also das ist halt, also ich persönlich fand es verwirrend, da fand ich The Dry einfacher, muss ich ehrlich zugeben.
So vom das ist vielleicht genau der Grund, warum ich das besser fand hier, weil es eben nicht so einfach ist, dass du weißt, alles klar, jetzt sind wir 20 Jahre zurückgesprungen, jetzt wird da kurz was aufgedröselt, schwupps, sind wir wieder im Jetzt. Sondern hier hast du halt zwei Zeitebenen, die wahrscheinlich nah beieinander liegen, von denen man ja jetzt auch mutmaßen könnte, ob die eine so tatsächlich stattfindet oder nicht. Und also wie auch immer, da kommt man dann am Ende wahrscheinlich schon sehr klar zu einer Meinung. Aber zum Zeitpunkt, wo du zuerst so eine Art Flashback siehst, weißt du ja noch nicht, findet es so statt oder ist das jetzt fiktiv oder whatever.
Okay, das stimmt ja.
Gut. Ich finde es cleverer gelöst, wirklich.
Also,
ja, du hast recht, es kann auf jeden Fall verwirrend sein. Ich war auch irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte so, okay, fuck, was ist denn jetzt, also das eine muss ja offensichtlich nach dem anderen sein, weil die beteiligte Person ist ja anwesend.
Ja.
In beiden Zeitebenen. Und deswegen tendiert man natürlich dazu zu glauben, dass es halt irgendwann danach ist. Aber durch den Kontext spielt es ja auch keine große Rolle zu wissen, wie weit entfernt das ist.
Notiere Lustthemenbesprechung, die besten Flashbacks in der Filmgeschichte.
Auf jeden Fall.
Naja.
Wäre interessant.
Aber Guess, weißt du generell, was ich meine? Dass man das halt echt edel lösen kann.
Ja, ja, das ist natürlich also plakativer als in The Dry wäre nur noch so, wenn das Bild so, wenn das Bild so verschwimmt,
und, verschwimmt und so eine schlechte Trellermusik dazukommt.
Also so ein PowerPoint-Übergang oder was?
Genau. Das ist bei Wayne's World immer gemacht haben.
Genau so. Ja, so ein PowerPoint-Übergang, genau. So ein random PowerPoint-Übergang.
Genau, da wäre ich schon wieder bei Tim und Eric, Alter, dann wäre es schon wieder cool.
Okay. Ja, ja, das geht schon eleganter. Und wenn man nicht so richtig durchblickt, ist man jetzt wieder da oder ist man da nicht, dann hat das schon seinen Reiz. Also ich kann Alice ein bisschen nachvollziehen. Das ist die intelligentere Variante. Ja.
Also auf jeden Fall hat man in dem Film halt auch gemerkt, dass die beiden, also das Regie-Duo irgendwie sehr, sehr viele Einfälle hatte und die irgendwie alle in diesem Film unterbringen wollte. Also das war dann halt irgendwann mit extremen Close-ups auf irgendwelche Krabbeltiere und dann wieder irgendwelche Shots von der Landschaft, wo dann quasi der Horizont gegen ein Spiegelbild von dem unteren Teil des Bildes ausgetauscht wird. Also so ein Inception-Shot, wo man dann halt quasi so ein Prisma, oder dann hat man so Prisma-Aufnahmen gehabt. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr viel reingepackt, was, glaube ich, den Film gut getan hätte, hätten sie auf so ein paar so eine Stilmittel verzichtet. Auch so dissonanter Sound und dann total laut eingesetzt und also ich fand es sehr verwirrend, aber jetzt mal weiter zur Handlung. Ich weiß nicht, dann müsst ihr mich lieber wahrscheinlich mal bremsen, wo wir denn stoppen.
Nee, also ich meine, Rape ist ja jetzt schon gegeben.
Okay, na gut, also dann nach, also dieses, dieser Abend am Lagerfeuer endet halt quasi und sie schläft halt ein, die Miriam, neben dem aber Mann von ihrer Schwester, der wird in dem Fall gespielt von Jesse LaFerComp, den habe ich nur gefunden, dass der mal bei American Gods eine Folge irgendwie eine kleine Rolle hatte. Mhm. Der spielt den Dylan. Oder Dylan. Naja, sie schläft halt quasi noch und er hat halt quasi von dem Vorabend, was man aber auch erst später mitbekommt in dem Film, quasi was fehlinterpretiert, nämlich einen Kuss. Und macht sich
den
dann halt.
Den sie wohlgemerkt initiiert hat.
Genau. Und macht sich dann quasi über sie her, aber sie schläft halt noch. Und dann kommt ein.
Ich bin's, Casper.
Und dann kommt ein ziemlich doof getimtes Don't. Stop.
Wieso doof getimt?
Naja, weil diese Pause da ist.
Diese Pause da ist. Sie sagt.
Ach so.
Also.
Jetzt verstehe
ich. Sie sagt erst Don't, Pause, Stop. Und er hat die Pause halt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und dann heißt halt Don't, Stop, mach weiter.
Ja, gut. Kann man schon mal ein Missverständnis. Kann man schon mal weitermachen.
Naja, aber das ist halt auch ein Thema, was hier definitiv mit reinspielt, dieses Mixed Signals Ding. Es ist schon klar aus ihrer POV erzählt und damit nimmt der Film auch ganz klar Stellung in die eine Richtung.
Okay.
Aber ich will hier auf gar keinen Fall irgendwelche Männer verteidigen, die irgendwas in die Richtung machen, so soll es echt nicht rüberkommen. Mhm. Aber der Film spielt natürlich auch damit, dass es die andere Sichtweise gibt, die er natürlich dann hat. Weil er halt sagt so, hey, du hast mich geküsst, warst voll touchy die ganze Zeit, hallo, du wolltest das.
Ja, okay, das war auch ironisch von mir gemeint, aber sie hatte noch die Möglichkeiten, sich physisch zu werden, sodass er wirklich kapiert, okay, er soll jetzt aufhören.
Das fand ich eh so ein bisschen
komisch.
Das ist
halt die Frage, hat sie das gemacht?
Dieses Ding, sie sagt am gewissen Punkt dann, dass sie passed out war.
Ja.
Was ich so auch nicht wahrgenommen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass der Film bewusst damit spielen will, dass du als Zuschauer eben nicht so dieses offensichtliche Szenario geboten bekommst, wo es klar ist, hey, die ist im Alkoholkoma.
Okay, da war sie dann praktisch eventuell komplett weg.
Und weil sie einerseits spricht sie ja noch mit ihm, aber ja, es ist wirklich vergleichbar mit dem Kids-Ding, die ist ja auch völlig weggetreten. Mhm.
Gut, aber sie war schon komplett weg, als er angefangen hat und hat dann quasi, hatte dann erst langsam die Augen aufgemacht. Da hat man ja wieder so ein extremes Close-up gehabt, wie ganz langsam die Augen aufgegangen sind und sie ja dann erst dieses Don't Stop, da war er ja schon mitten dabei.
Und da war ich eh auch so ein bisschen verwirrt, weil ich halt auch dachte, wie, also du realisierst das erst irgendwie 3 Minuten, nachdem schon lange so ein Typ in dir drin steckt, wachst du erst auf? Was ist da los so? Aber ja, dann eben nach und nach ging es ja darum, dass sie halt offenbar so besoffen war, dass sie dann echt im Kummer lag.
Ja, und dann kommen wir danach dann quasi, geht sie dann quasi hoch von dem Lagerfeuer wieder in das Bett zu ihrem Mann, dem Caleb, der ist gespielt von Obi Abili, Der hat eine Rolle bei 21 Bridges.
Na, den hat Guess mal gebracht.
Und bei Billions.
Ich weiß trotzdem nicht, wer das ist.
Sergeant Butchko steht hier.
Ja, gut.
Und bei Billions spielt er in zwei Folgen.
Da gab es viele Cops in dem Film.
Ja, das da ist ja einige, schwierig beim Kopffilm. Ja. ja, und legt sich halt zu ihm mit ins Bett und versucht dann, das habe ich halt auch nicht so richtig, wenn man gerade vergewaltigt worden ist, warum sie dann noch in dem Moment quasi sich nicht gleich um die Dusche stellt, sondern noch irgendwie ihren Mann dann versucht, noch zum Sex zu überreden, habe ich nicht so richtig verstanden.
Ach so, und dann er so, ja?
Can I stop you there for a second?
Dann fing er dann damit, ja.
Na, er hat auf jeden Fall dann relativ schnell die Flucht ergriffen, der Mann.
Denn ja, also tatsächlich, er hat das dann abgebrochen.
Aber warum?
Weil, wie Erik vorhin schon gesagt hat, die haben ziemliche Probleme in der Ehe und eins davon ist eben, dass die seit einem Jahr keinen Sex hatten.
Okay.
Und sie halt tendenziell nur ankommt, wenn sie sturzbetrunken ist.
Okay, verstehe.
Oh Mann, klingt irgendwie ganz schön anstrengend, der Film, Alter.
Ja, und dann kommen wir an die
Zeit. Das ist alles nicht das Anstrengende. Die Handlung, also für mich, ne? Die Handlung.
Ja, Erik hat es ja schon erwähnt, mit den Mitteln, die da halt dabei auch verwendet wurden.
Der Film, es hat für mich ist der Genickbruch dieses Ding mit diesen optischen Stilmitteln.
Ja, ja.
Diese wahnsinnigen Close-ups auf Natur, irgendwelche Insekten, Raupen, Fliegen, Spinnen und dann eben diese Prisma-Bilder und davon einfach viel zu viel. Weil, weißt du, die eröffnen so ein Szenario, wo die in so einer einsamen Gegend sind, irgendwo im Wald, in so einer Hütte. Und das ist halt ein recht isoliertes Szenario, wo die dann eben zwei Paare zu viert, die sind da. Und wir wissen nicht, jetzt sind die da für ein Wochenende oder eine Woche oder wollen halt ein paar Tage da mit ihrer Schwester chillen. Und so hätte das halt auch irgendwie so ein Home-Invasion-Ding oder sonst was werden können. Oder da gibt es ja auch so irgendwelche Namen für Dinge, die sich im Wald abspielen. Aber dann wird das eben zu so einem Vergewaltigungsszenario, wo die aber nicht sofort klar gemacht wird, dass es ein Vergewaltigungsszenario ist und dann kriegst du aber eben sofort auch die andere Sache geboten, die Erik bestimmt gleich noch erzählen wollte. Genau. Deswegen, ich wollte hier nur mal kurz einhaken, weil das Problem ist dann, dass am Anfang geht es relativ schnell dann doch los, wobei, nee, stimmt nicht. Und man hat am Anfang schon so ein Close-up von einem Wolf, wie er gerade ein Kaninchen futtert. Und dann immer wieder diese Bilder dazwischen, dann fahren die da hoch und dann hätte es auch eigentlich Potenzial gehabt, sofort weiterzugehen, aber es wird immer wieder unterbrochen durch diese Bilder.
Ah, okay.
Und die tragen aber nichts zur Stimmung bei. Die nehmen für mich komplettes Tempo raus, was echt schade ist, weil ansonsten hätte der für mich wahrscheinlich sehr viel besser funktioniert und so ist es wirklich kein guter Film.
Hat der auch das Genre Tierdoku irgendwie getragen auf einem?
Nee.
Also die Story und jetzt mit diesen Flashbacks und diese Vergewaltigungsgeschichte erinnert natürlich ein bisschen an Tote Mädchen lügen dich, an 30 Reasons Why, so von der,
ja, aber warte, das
von der Prämisse, aber da kommt ja sicher noch was. Also.
Ja.
Genau, also dann kommt halt irgendwann dieser Revenge-Teil, wo sie dann quasi mit ihm, war das die gleiche Hütte? War die dann wieder oder war sie woanders? Das habe ich nicht so richtig gecheckt.
Das weiß man nicht so richtig.
Also sie hat ja diesen Raum in so einem Flashback präpariert. Quasi und dann treffen die sich da halt und dann geht sie halt an ihn ran und verbindet ihm irgendwann die Augen, zieht ihm halt die Hose runter, dann hat auf jeden Fall wahrscheinlich beim Casting ja unten rum zeigen müssen, was er hat als Promo. der Film.
Dieser Teil ist recht explizit, ja.
Wichtig Casting immer ist bei den Filmen.
Der sitzt da halt mit seinem Ständer, das ist ganz witzig.
Genau.
Er sitzt mit seinem Ständer, okay.
Also man hat dann halt irgendwie fünf
Guck Minuten. Mal da.
Ja, genau. Also es ist halt relativ explizit dann gezeigt und dann dauert es aber auch nicht lange, dann geht es halt bei ihm nicht mehr weiter, sondern er hat halt irgendeine Keule im Genick und ist erstmal passed out. Und
er ist die Keule nicht seine Keule.
Dann die Keule im Genick.
Ja, die waren ungefähr gleich groß, ja. Das ist ein ganzes Problem.
Gleich groß, okay.
Währenddessen er dann passed out ist, legt sie halt so eine Plane aus. Und man weiß dann halt schon, wo das halt lang geht.
Dexter, okay.
Und das ist dann aber tatsächlich ein Punkt.
Wie weit sind wir denn jetzt im Film?
Ja, das ist halt das Problem. Durch diese Flashbacks ist das halt nicht so einfach zu sagen, wo wir da sind. Also ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr
eine Hälfte.
Hälfte, ja. Und dann, okay. Ich würde jetzt auch gar nicht so viel weiter erzählen. Es wird auf jeden Fall noch explizit, aber nicht so wie angeteasert von dem Sprecher vom Fantasy Filmfest. Mhm.
Ja, stimmt, der hat das sehr explizit angekündigt.
Genau, also wenn man explizit haben will, guckt man weiterhin I Spit on Your Grave. Oder hätte ich das jetzt sagen dürfen? Muss halt sonst rausschneiden. Weil Natürlich nur die geschnittene Fassung.
Natürlich nur die geschnittene Fassung. Aber das ist für mich auch immer so ein Mustervertreter von Rape and Revenge-Filmen, definitiv. Das ist ein guter.
Also
das Remake ist auch gut übrigens. Das ist ein Film, wo das Remake auch sehr gut ist.
Okay, gut zu wissen.
Also von diesem Gewaltteil ist tatsächlich nicht wirklich viel. Ich meine, die Plane hat sich eigentlich nur ausgelegt, um drauf zu kotzen. So, das ist dann immer explizit. Da wäre jetzt der Part mit dem bei dem Z.
Ja, das wäre ein Spoiler eher gewesen. Also wäre eher was für die Spoiler-Triangel gewesen. Aber nee, ich meine, was willst du spoilern an einem Film? Es ist schwierig, weil die Prämisse wird eben schon so ein bisschen in die Länge gezogen, weil du erst nach und nach erfährst, was da überhaupt geht.
Aber ist nicht besonders kreativ.
Ne, ich habe halt einfach das, mehr erwartet, was, dass... Oh,
sorry. Ne, ich finde, das, was hier kreativ ist, funktioniert halt nicht. Weißt du, weil das sind natürlich diese ganzen vermeintlichen Stimmungsschnittbilder von eben einer Raupe, wie sie über irgendeinen Ast kriecht.
Strange.
Okay. Oder einer Spinne im Glas und die Musik ist auch wahnsinnig aufdringlich.
Obwohl, die Spinne im Glas habe ich ja verstanden, weil da meinte der Mann, töte sie, und sie so, nein, lass sie am Leben so. Und
naja,
dann,
die hat sie halt zappeln lassen da ohne Sauerstoff und so, ja.
Genau, und das kommt ja dann nochmal wieder im Prinzip. Also,
okay, schlechtes Beispiel mit der Spinne. Es gibt genügend andere. Nimm den Wolf mit dem Karnickel. Das ist auch, kommt auch immer wieder und erzählt ihr beim zweiten Mal schon nichts Neues.
Ja, das klingt so nach Symbolik mit der, mit dem Presslufthammer.
Ja, eben. Das ist so ein bisschen das Lars von Trier-Ding, was da auch nicht funktioniert in meinen Augen.
Lass den Lars in Ruhe, sag ich dir.
Alter, Antichrist.
Ich habe alles
nachgelesen, was Antichrist angeht, mit den ganzen Metaphern und den Fabeltieren und warum sie dort wieso eingesetzt sind. Und ach,
du hast noch nicht die serbische Interpretation gelesen.
Lasi hat sich da schon bei was gedacht. Ja, lass den Mann
fliegen. Ich habe alles gelesen, was er sich dabei gedacht hat, und der Typ hat einfach hart einen an der Klatsche.
Sag mal.
Hat er ja auch.
Ja, ja. Das Ding hat er original in der Geschlossenen geschrieben.
Ja.
Auch er ist übrigens serbischen Ursprungs. Lars von Trirovic. Heißt der mit bürgerlichen Namen?
Lars vor allem.
Lars von Trivovic. Richtiger Balkanname. Ja, Lars.
Laszlo.
Also
von Trivovic.
Lars.
Ihr habt echt nur Blödsinn im
Laschko.
Kopf.
Also das Einzige, was ich komm mal kurz.
Gekauft, Alter. Laschko. Geil, ey.
Komm, Laschko von Trier. Laschko. Kann auf jeden
Müssen
Fall.
Wir auf jeden Fall nochmal Mathis grüßen, Alter. Laschko, die Faust Gottes. Also,
ja. Der serbische Laschko. Laschko.
Laschko.
Eide, Eide, Laschko. Eide.
Guck mal da.
Ja? Klingt echt nach einem serbischen Drogendealer, Alter. So. Naja.
Also ich würde jetzt kurz ich würde noch eine Sache sagen wollen, und dann würde ich zu den Punkten kommen wollen. Hast du da was gegen?
Sonst? Guck mal, Erik holt das wieder zurück in die Seriosität. Ja.
Sehr vernünftig. Wir haben noch ein bisschen was auf der Uhr. Aber
stimmt.
Nee, ich habe also außer jetzt die Befürchtung, dass ihr punktemäßig völlig falsch liegt. Ne? Ich kann diesen Film wirklich nicht empfehlen.
Mhm.
Das ist kein guter Film geworden. Der macht ein paar Sachen richtig, aber zu viel falsch.
Okay.
Tja.
Und das ist echt schade.
Ernüchternd. Erik, von dir nochmal ein letztes Fazit.
Ja, genau. Also das Einzige, was ich ihr zugute halten muss, ist, dass sie halt nicht komplett badass ist in diesem Revenge-Teil, sondern man schon merkt, dass sie da so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, was sie da tut.
Okay.
Sie also kotzen.
Genau. Also das ist halt, also ich hätte halt bei dem Film, wie er angeteasert worden ist, halt sowas wie den genannten Vertreter, den guten Vertreter erwartet und dann auch
und
ein bisschen.
Und die ist da schon sehr badass.
Und, aber da ist ein bisschen mehr Metzgerei, das habe ich halt in dem Film halt, ist das halt, kommt das ein bisschen kurz, da habe ich definitiv, da ist der Salami-Anteil zu hoch.
Okay. Ja, für die weiblichen Rape and Revenge Fans geeignet.
Ja, genau.
Gut, oder für die Tier-Doku-Liebhaber
oder so,
genau.
Rape and Revenge.
Also IMDb ist bei einer, ich komme mal zu den Punkten. Mhm. IMDb ist bei einer 5,4 von 10, bei einem Metascore von 70, aber jetzt da würde ich auch sagen, Alter. Da sind es halt einfach die...
Vergiss es.
Da sind es einfach, dass es einfach zu wenig sind. Rotten Tomatoes habe ich eine 7 aus 10 aus 95 Reviews bei einer 87%.
Wow.
und eine 4,5 aus 5 aus 100 plus Beiträgen mit einer 89% in Empfehlung.
Alter.
Und Letterboxd ist bei 3,2.
Okay, aber ihr seht schon, das harmoniert überhaupt nicht, ne? Das ist sehr durchwachsen.
Absolut.
Okay, ich fange an diesmal.
Okay, warte, ich habe ja selbst noch keine Ahnung, wie Erik den fand.
Nicht gut.
Nicht gut?
Nicht gut. Also ich bin definitiv nicht, also ich würde mir den nicht ins Regal stellen und ich habe den jetzt einmal gesehen und das bleibt auch dabei.
Mhm. Okay.
Und jetzt für Fans des Genres musst du auch sagen, lass mal lieber Finger von oder so, wer Bock hat auf...
Jetzt bin ich auch nicht der Überfan von diesem Genre, weil es halt meistens doch eher die größeren Vertreter sind, die das halt dann halt eher richtig machen, weil wenn es dann halt...
Rape and Revenge ist ein größeres Genre?
Nein, also die Ice Pit on Your Grave zum Beispiel, also aus dem Genre die größeren Vertreter.
Ach so, du meinst jetzt von einer wie groß die Fanbase ist von den Filmen, jetzt nicht größerer Film.
Ja, aber nein, also das ist, ich glaube, da macht es auch schon das Budget, weil wenn das wird, The Last House on the Left zum Beispiel, war ja auch so Rape and Revenge mit Home Invasion, das hat ja auch funktioniert, das Original, so wie das Remake. Nur beim Remake haben sie zum Beispiel diesen Rape-Teil halt nicht so hoch gemacht, da ging es eher mehr um diese Revenge. Mhm. Das funktioniert halt, wenn sie es halt so explizit drauflegen, ich meine, I Spit on Your Grave hat irgendwie mittlerweile 5 Teile oder so und da gibt es halt einen, ich glaube, der zweite von dem Remake, jetzt quasi der zweite Teil, der war dann halt, da ging es nur noch um Rape. Da habe ich dann halt einfach nichts mehr mit am Hut. So, das ist dann halt nicht mehr meins. Das hat der Film halt tatsächlich ganz gut gemacht, weil dieser Teil ist halt wirklich klein und es geht halt dann um diesen Revenge-Teil, aber da ist es... Ja, okay. Ja, aber ich fand den halt auch nicht gut. Mich haben das viel zu verschachtelt, denn diese Bilder, denn diese Flashbacks, so, das war alles nicht so meins. Ich fand die Schauspieler jetzt auch von der Chemie nicht so wunder, die haben auch nicht so richtig harmoniert. Also man hat dieses Eheproblem den nicht so richtig abgenommen. Das war alles relativ distanziert. Die anderen, die Schwester mit dem Dylan, das hat halt auch, das sah so gefaked aus, war so drüber. Also das hat irgendwie alles nicht so harmoniert. Also das hätte ein guter Film werden können. Ich glaube, die einzelnen Props, das hat Lia gar nicht erzählt, dass sie im Film halt dann mal kurzzeitig Jugoslawisch gesprochen haben. So, du weißt, dann dass es halt mal eine Szene gab, wo dann nochmal zwei weitere dazugekommen sind. So, aber also ich fand den halt wirklich nicht.
Ja, ich glaube, was hier jetzt noch nicht so richtig rauskam, ist, dass der Film schon echt ein paar Drama-Anteile hat. Also wo es wirklich auch primär um die Beziehung zu ihrer Schwester geht.
Ja, ja.
Wie das früher war, warum die diesen Status haben oder wie sie sich halt gegenüberstehen, spielt da alles mit rein.
Ich habe da tatsächlich im Kopf, schwebt bei mir so die Katze auf dem heißen Blechdach, gemischt mit I Spit on Your Grave und gemischt mit weiß ich nicht was und irgendwie ist da
Also ich fand den auch viel zu lang. Also den hätten sie auch viel straffer erzählen können. Also der Film
halbe Stunde kürzen.
Ja genau, also der geht 107 Minuten, da kannst du locker eine halbe Stunde rausschneiden und du hättest wahrscheinlich alle Szenen erwischt, die sie einfach reingepackt haben, weil sie Bock drauf hatten und mal zeigen wollten, was sie konnten.
Okay, oh, krass, das wird schwer.
Ja.
Na gut, wir haben mal David erlösen, der spielt ja Solitär die ganze Zeit seine halbe Stunde.
Ja.
Da langweilt sich hier zu Tode, deswegen kommen wir zu den Punkten. Berit?
Ein böser Blick von Dave.
Entschuldigung.
Schlägerei.
Ich weiß gar nicht, wer jetzt als erstes...
So, Guess fängt an, hat er ja gerade schon gesagt, dass er anfängt.
Ja, ich sage, Lee ist bei einer 2,5 und Erik bei einer 3,5.
Dave?
Ach so, machen wir das.
Okay. Ach so, nee, Quatsch, ich bin dran, wa? Ich muss ja nur Erik tippen. Ich sag, Erik ist bei 4.
Jetzt muss ich nur Lied tippen, ne?
Mhm.
2.
Ja, ja. Ja.
Ja, ja.
Naja.
Ich sage, Guess ist bei...
Tipp doch mal, wenn ich ihn gesehen hätte, wie viele Punkte ich gegeben hätte.
Das kommt dann in Klammern.
Das kann Dave ja nicht machen, weil er ihn ja selber nicht gesehen hat.
Reich mal nach.
Okay, mache ich.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, ich sag
auch. Ich kann das, glaube ich, grob abschätzen, wo du hier gelandet wirst.
Also ich sag auch, Lee ist bei einer... Ich will nicht das gleiche tippen wie Guess. Ich sag, Lee ist bei einer 3 und Erik bei einer 4. Da hatte ich ihn auch verortet.
Meinst du, ich hätte ihn etwas besser bewertet als ihr oder eher schlechter?
Ich glaube, ein Tick besser als ich vielleicht.
Tick besser,
okay. Ne. glaube ich nicht. Aber wir können ja auflösen, ne?
Ja, jetzt könnt ihr auflösen.
Ich bin tatsächlich bei 3 Punkten.
Jawohl.
Dave hat recht.
Ich auch.
Oh, shit.
Du bist auch bei 3?
Ja.
Beide bei 3.
Crazy. Da habe ich schon wieder, oder? Warte mal, was habe ich denn getippt?
Ich habe auf eine 4 gesetzt.
Ich habe dich auf eine 4 gesetzt.
Nein, das ist richtig. Fuck.
Drösen wir mal auf hier.
Du bist auch bei einer 3. Ey, dann klingel mal bitte. Hey, wie geil. Wir finden den Film beide gleich scheiße.
Also auf dem Papier hatte ich halt echt Bock auf den Film. So, ich habe
ja,
hab mir das halt durchgelesen in der PDF von dem Fantasy Filmfest und hatte halt echt Bock auf den Film. Und dann wurde ich tatsächlich da ein bisschen enttäuscht. Also vielleicht finden es wirklich die, sich so eine Filme halt dauerhaft angucken, den halt gut, weil der halt mal was vielleicht anders macht. Also für mich war es einfach nur verwirrend, weil die halt alles reingepackt haben, was ging und davon einfach viel zu viel.
Mhm. Okay, Guess, hast du auch, dass wir alle mit -1 aus der Runde rausgehen? Die Nummer hat mal gar nichts verändert.
Nee, tatsächlich alle -1. Das ist ja lustig.
Sensationell. Violation. Einstimmiges Bild. Schön. Ja, wirklich schade, weil die haben da echt Potenzial verschenkt. Mhm. Weil die spielen das auch nicht schlecht. Aber an manchen Stellen ist schon einfach zu viel, weil zu lang und ja.
Ja, klingt wie ein Lowlight.
Das Ding ist halt, es ist ein Debüt, ne? Das.
Ja, aber man will ja dann immer 2 Augen zudrücken und so bei sowas. Klar. Oder auch, weil es ein kleiner Film ist. Aber wenn es einen nicht catcht, dann catcht es eigentlich so. Kann man ja nicht ändern.
Nee, da wäre weniger mehr gewesen.
Ja. Erik, wie heißt denn der nächste Film, den wir präsentieren? Das muss ich leider dir überlassen.
Ja, okay, alles klar. Warte, aber ich habe es mir diesmal richtig aufgeschrieben.
Ich will natürlich wissen, ob du den richtig Titel nennst. Hello Voice. Darkness, my old friend.
Voice of
I come to talk to you again.
I've been called the songbird of my generation.
Das ist ja wieder. Jede Episode kommt der Songbird.
Ey, solange du singst.
Ja, Erik hat mich verarscht. Der hat gesagt, komm ins Kino, wir gucken Sound of Silence. Ich kam an, lief ein anderer Film.
Ja.
Sorry, okay. Du hattest dich schon aus Biopic
also
gefreut.
Der,
ich habe mich gefreut. Will Ferrell als Paul Simon.
Ich wäre so am Start, Alter.
Und Bruce Willis als Art Garfunkel.
keine Folge ohne Will Ferrell, jetzt konnte ich selber mal sagen.
Ja, ja.
Voice of Silence, und jetzt versuche ich es mal auf Koreanisch. Sorido Eopsi. Oder Eopsi, ja.
So. Eop.
Eop. Ja, ganz genau.
Wie früher bei Monty Python. Yep.
Sorido Eopsi.
Jetzt habe ich mich gerade
gekauft. Haben wir jetzt einfach mal geglaubt, ne? Wir wissen es ja nicht besser.
Mhm. Steht bei IMDb, ihr könnt nachgucken.
Ja, ja, ich kann nur nicht so gut. Ja. Was war das? Koreanisch?
Ja.
Korea. Könnt ihr meine Cousine also fragen?
Südkorea.
Ja, aus Südkorea kommt der Film. Und wie heißt der Regisseur?
Nächste Aufgabe.
Oi Yong Hong.
Oi Yong Hong?
Alter, hör auf jetzt.
Ja. Es ist der erste Langfilm, deswegen wir haben noch genug Zeit, seinen Namen zu lernen, wenn er die nächsten Filme dann rausbringt.
Auch das ein Debüt.
Das ist auch ein Debüt.
Ja.
Aber den Hauptdarsteller, den kennt man. Joa In, der hat, das ist der Hauptdarsteller aus Burning.
Mhm.
Ah, richtig. Okay.
Da hat man das Gesicht auf jeden Fall schon gesehen.
Mhm. Im wahren Leben natürlich auch Inovic.
Richtig, klar.
Nicht zu vergessen.
Kroatischen Ursprungs, auch hier. Ganz entfernt verwandt mit Erik Banar. Ja, und jetzt haben wir mal einen Film aus Südkorea. 18er Freigabe, habe ich mal gesehen.
Ah, okay.
Geht 99 Minuten, Krimi, Drama, Thriller.
Der hat eine 18er Freigabe.
Der hat eine 18er Freigabe.
Huh.
Und nochmal zum Auseinanderknobeln, hier war der David nicht dabei.
Nope.
Das heißt, den haben wir zu dritt gesehen, Erik, Lee und ich. Wer möchte den Inhalt zusammenfassen?
Erzähl du mal wieder.
Okay, also eigentlich geht es hier um 2 Männer, die sind Tatortreiniger für kriminelle Banden und räumen dann immer so die Lagerhallen und die Orte auf, wo Leute gequält werden, wo man versucht, bestimmte Informationen rauszukriegen oder wo dann Leute auch umgebracht werden, bringen dann die Leichen weg und sorgen dafür, dass dieser Tatort auch wieder sauber ist.
Aber Sekunde, das ist doch immer der gleiche Spot.
Ist das immer der gleiche Spot?
Also ja, ich bin auch der Meinung, dass diese Halle, die haben doch da auch das Areal, wo sie dann Leute entsorgen und so, die sind da ja schon ziemlich gesettelt. Also da im Hinterraum mit den Kleiderhaken und so. Ich dachte, das wäre immer die gleiche Halle.
Ich habe das so verstanden, dass sie da relativ freigewerblich unterwegs sind und freiberuflich unterwegs sind, auch mal irgendwie zu anderen fahren würden, wenn da irgendwie aufzuräumen ist, oder? Also die.
Ja, aber gezeigt haben sie tatsächlich, glaube ich, nur die eine Location.
Habt ihr recht, ja. Gezeigt wird tatsächlich nur die eine Location, die Lagerhalle, wo die dann immer die Leichen wegräumen und wo die dann dafür sorgen, dass da nichts mehr zu sehen ist.
Ich habe das eher wie so ein Anmietding verstanden, weißt du? Also, dass, dass die auf jeden Fall das machen, was du gesagt hast, aber dass man eben eher zu denen kommen kann, wenn man sagt, hier, ich habe jemanden, den ich foltern und anschließend entsorgen muss, können wir das bei euch machen.
Stimmt, das geht auch.
So eine Event-Location für Foltern.
Ja, ich glaube, das geht aus beiden Richtungen. Dass die auch, also die beiden Männer sind auch, werden auch sicher gerufen, wenn
man kann sie auch buchen für Kindergeburtstage und Bar Mitzvahs.
Visitenkarte.
Naja, aber Kindergeburtstag passt ja fast bei dem Film.
Ja, stimmt.
Genau, weil die kriegen ja von dem Boss diesmal einen Spezialauftrag, womit die vorher noch nichts zu tun hatten. Es wurde nämlich ein kleines Mädchen entführt von einem reichen Geschäftsmann und man will klassisch Lösegeld erpressen. Und dann passiert Folgendes: Der Boss, der dieses Mädchen entführen ließ, sorgt dann selber, hängt dann selber irgendwann an diesem Seil und wird gefoltert und steht dann kurz vorm Knockout. Und die Gangster, die ihn foltern praktisch, das ist so ein bisschen so dieser Bandenkrieg, die können mit diesem kleinen Mädchen nichts anfangen. Und sagen sich, das lohnt sich nicht mehr, diese Lösegeldforderung und so einzuholen, sondern für uns ist es einfacher, wenn wir dieses Mädchen einfach an so einen Kinderhändler verkaufen. Da haben wir weniger Stress, haben nicht so viel Arbeit dran und das ist für uns einfacher, als wenn wir jetzt hier kompliziert versuchen, irgendwie Lösegeldforderungen einzuholen. Und die beiden Tatortreiniger, die ich gerade erwähnt habe, die sind dann beauftragt worden, auf dieses Mädchen aufzupassen. Und der eine von denen nimmt das Mädchen bei sich zu Hause in seiner Hütte auf, die relativ runtergekommen ist, hat da auch eine eigene kleine Tochter, die da wohnt. Und bringt dann diese
Schwester,
Mädchen
oder? Das ist seine Schwester.
Ach, das ist seine Schwester, genau, nicht seine Tochter, Entschuldigung. Ja. Genau, seine kleine Schwester, mit der wohnt er alleine da. Und dann kommt noch dieses zweite Mädchen dazu.
Du hast noch nicht erwähnt, dass Tai-In stumm ist, dass er seine Stimme verloren hat. Das ist noch relativ...
Genau, das kann man auch an der Stelle erwähnen.
Genau.
Also er wirkt so ein bisschen, ja, so ein bisschen kindliches Gemüt, leicht zurückgeblieben, schläft immer ein, wenn im Auto gefahren wird. Und ist ja in Korea tatsächlich so ein Sunnyboy und hat sich für die Rolle dann ein paar Kilo angefressen, hat sich die Haare rasiert, damit er halt nicht so aussieht wie so ein Herzensbrecher. Und deswegen wirkt er hier so ein bisschen dumpf halt.
Ja, und ich glaube, die Tatsache, dass er stumm ist, ist schon auch titelgebend.
Ja, das stimmt.
Ja.
So, wie weit würdet ihr jetzt von der Story erzählen? Ich glaube, das reicht erstmal so als Handlungsbogen, oder?
Ja, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass dadurch, dass er das Mädchen ja nicht alleine lassen kann, quasi die ja auch mit zu den Tatorten genommen wird, was dann so ein bisschen zu Abstrusitäten führt. Also was so ein bisschen, also das hätte ich jetzt noch gesagt.
Ja, hat jetzt keinen Einfluss auf die Handlung groß, aber ja, die wird dann mitgeschleppt zu den Tätigkeiten und darf sich dann auch mal Leichen angucken und darf dann mit den Blutflecken spielen und so.
Ja, das stimmt. Ja, das macht aber schon den Humor mit aus dem Film.
Irgendwie. Ja, der Film hat ein bisschen Humor. Ja. Definitiv. Das ist so ein kleiner, lakonischer Film. Also es wird jetzt auch nicht, deswegen wundert mich die 18er-Freigabe. Also du siehst natürlich ein paar Körperteile und du siehst den einen am Fleischerhaken hängen. Aber der Grundton ist eher melancholisch, würde ich sagen, von dem Film.
Vielleicht hat es auch hier wieder damit zu tun, dass du hier Kinder und extreme Gewalt im gleichen Kontext hast.
Ja, und dann auch
gut möglich,
wie dann quasi auch umgegangen wird mit ihr, dann vielleicht auch noch mit reinspielt mit diesem, wo sie dann halt hin soll.
Na, ich glaube, das alleine.
Da gibt es aber Filme ab 6, die mit dem Thema. Also,
da werden auch die meisten, da gibt es ja viele Dramen, die auch mit solchen Themen hantieren oder viele Krimis. Ich glaube, da wäre es, wenn du dann schon bei einer 18er-Freigabe wärst.
Da wäre ja hier der, wie hieß der südamerikanische Film, den wir gesehen haben? Central Station. Der wäre ja dann theoretisch eine 18er-Freigabe. Der hat ja auch mit Kinderhandel zu tun.
Ja.
Nee, also die Thematik ist es nicht, sondern es werden schon die expliziten Blutmomente sein, vielleicht in Verbindung mit den Kindern an den Tatorten, mag sein. Ja.
Finde ich aber auch ein bisschen hochgegriffen. Mit der Freigabe.
Stimmt.
Ja, weil das ja auch alles so ein bisschen mit Augenzwinkern erzählt ist.
Ja, total.
Also ich weiß aber auch nicht, das Rating ist, glaube ich, 18, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt schon eine FSK-Freigabe hier in Deutschland hat.
So, ach so.
Kann ja auch sein, dass, also da auf IMDb steht halt 18, aber das
kann auch Rated R sein, oder?
Das kann jetzt auch die Südkorea-Freigabe sein.
Ach so.
Und dann hier in Deutschland hat er dann vielleicht doch eine 16.
Mhm. Ja, der ist tatsächlich noch sehr frisch. Also es gibt noch nicht mal eine Rotten Tomatoes-Bewertung. Der hier ist noch komplett neu auf dem Radar. Wie fandet ihr das Ganze?
Ich war hier gut unterhalten. Ich mochte den.
Okay.
Ich auch. Also ich hatte auch echt Spaß mit dem Film.
Ja, ich fand ihn nett.
Also der ist nett, ne? Aber trotzdem, ich war hier gut unterhalten.
Das ist ein netter kleiner Film, weiß ich nicht. Gut unterhalten würde ich auf mich jetzt nicht so ummünzen. Ich fand's okay. Ich fand den ganz, man kann sich den angucken. Aber jetzt so besonders, besonders gut fand ich den jetzt auch nicht.
Ich mochte auch dieses Augenzwinkern, was Erik angesprochen hat, weißt du, dass sie das alles nicht so bierernst nehmen.
Mhm.
So ein bisschen selbstironisch und so. Ich finde es cool.
Ja, und die haben auch die Drama-Elemente gut pointiert. Also, dass dann, also, dann müsste ich jetzt auch wieder spoilern, deswegen lasse ich das jetzt. Aber da gab es so zwei, drei Szenen, wo man dann halt schon so ein, also ich zumindest dann so in Richtung, ich krieg langsam ein nasses Auge bekommen habe, so, wo es dann halt einfach.
Da mal wieder das als Vater.
Ja, gut, aber das nicht mehr primär das, sondern halt einfach, was dann halt im weiteren Verlauf mit seinem, also ich will jetzt nicht spoilern, halt bei der Lösegeldübergabe quasi, was dann passiert, so, das ist dann halt.
Jetzt hast du es. Ja. Kann mir schon denken, welchen Moment du meinst, klar. Ja, kann man sich angucken, Voice of Silence. Ansonsten wäre ich durch. Okay. Krimi, Drama, Thriller. Wollen wir zu den Punkten kommen?
Yes.
Habe ich ja gesagt, gibt nicht so viel. IMDb hat eine 6,4 und ansonsten gibt es noch eine Letterboxd-Bewertung von 3,4. Mehr ist hier nicht aufzufinden.
Ist gar nicht so schlecht, ne?
Ja. So, David spielt kein Solitär mehr, der hat sich jetzt ein paar Socken gekauft.
Nee, ich suche Erfolg. Ja. Ich suche erfolglos nach der FSK-Freigabe für den Film.
Ja, für nichts. Erfolg. Ja,
wir wissen noch nicht, ob der einen Vertrieb hat in Deutschland überhaupt. Also das kann ja auch mal passieren.
So also wie ist denn das? Also ich dachte jetzt eigentlich, wenn er schon im deutschen Kino läuft, dass er zumindest irgendeine Freigabe dafür braucht.
Nee, weil das ja in so einem Festival-Ding läuft und da Festival generell dann? Alle ab 18 sind und die zeigen ja auch die ungeschnittenen Fassungen. Also das hat da das gar nicht viel zu melden, glaube ich, bei dem Festival.
Also ist er noch ungeprüft.
Ja, das kann möglich sein. Aber es gibt halt, wie gesagt, Filme, die haben, also siehe, letztes Fantasy-Filmfest war ja Possessor.
Mhm.
Der hatte ja auch, glaube ich, bis heute noch keinen richtigen deutschen Vertrieb. Es gibt eine UK und eine US Blu-ray und das war's. So, ja. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört, dass der in Deutschland irgendwie mal einen Start hat.
Mhm.
Ja. Also, man weiß es nicht genau, was es mit dieser 18er-Freigabe auf sich hat.
Okay, kommen wir zu den Punkten.
Ja, ich muss raten, ne?
Ja.
Okay, ich sag, Erik ist bei 7,5 und Guess ist bei 6,5.
Ja, bei Guess schließe ich mich bei den 6,5 an und Lee ist bei 7.
Mhm. Okay, ich sage, dass Guess bei 5,5 ist.
Mhm.
Lee ist bei einer 7 und Erik ist auch bei einer 7.
Okay, ich tippe bei Lee auf eine 6,5 und bei Erik auf eine 7. Lösen auf den Schmuh.
Ich bin bei 7.
Ja.
Nee, richtig. Nee, nicht richtig. Shit. Zu früh gefragt. Aber ihr habt hier ganz schön viele richtige. Ich bin tatsächlich bei 6,5.
Ich hoffe, mir wird jetzt nicht der Second Gun vorgeworfen, weil ich bin tatsächlich bei einer 8,5.
Wow.
Alter.
Oh, 8,5. Krass, Mann. Bin ich ja noch am nächsten mit meiner 7,5. Mhm.
Das ist sehr euphorisch.
Gut, das heißt, ich gehe mit minus einem hier raus.
Oh shit, ich mit minus 2,5.
Du hast schon gerechnet, das ist praktisch, danke. Minus 2,5.
Okay, sag mal nochmal laut. Also. Du gehst raus mit wie viel die?
Weil ich schreib ja mit. Minus ein.
Minus eins von allen, okay.
Ja, weil ich hab dich richtig und bei Erik auf 7,5 getippt.
Ja.
So.
Aber wenn du mich richtig hast und bei Erik einen halben Punkt daneben?
Nee, ein Punkt
daneben. Ach, der ist ja bei 8,5.
Ja, stimmt.
Deswegen bist du bei ihm 1,5 daneben.
Mhm.
Und bei mir nochmal einen halben, heißt du hast minus 2.
Wow, okay.
So, und Erik hat, was habe ich hier gemacht? Erik, du hast bei mir...
Hatte ich 7 gesagt.
Bei dir hat er 7 getippt, ja, genau. Bei mir 6,5.
Achso, und bei Guess 6,5. Okay, das so. Und dann habe ich hier eine Sache falsch notiert. Okay.
Dann hat Erik eine
Nullrunde.
Null.
Wow.
Nice.
Game Changer, der Film.
Ja, total. Jetzt Dave.
Wie gesagt, 2,5 minus.
Dave, okay. Insgesamt 2,5 minus.
Guess, du warst bei einer 6,5, ne?
Genau.
Ja. Ich habe 5,5 bei dir gesagt.
Ja, ein das Punkt ist weniger. Bei mir richtig, ja.
Okay, cool.
Nice.
Bewegt Bild Banausen.